PPR, Superflex, Tight End Premium, George Pickens oder Treylon Burks?
Treylon.
Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil, na, wie geht's dir dieser Tage?
Ja, soweit so gut. Bin ein bisschen ausgelaugt irgendwie, momentan viel Arbeit. Am Wochenende hatten wir 4 Tage, also von Freitag bis Montag Messe und das sind dann immer lange anstrengende Tage, dazu die Wärme. Aber natürlich, der Werder-Sieg hat mich versöhnlich gestimmt, auch wenn ich es leider nicht live sehen konnte, aber das war natürlich Weltklasse.
Ja, ich wusste das echt nicht, dass du auf Messe bist. Ich dachte mir, Alter, wie krank rastet er eigentlich gerade aus? Ich habe echt ein hartes Wochenende hinter mir, muss ich sagen. Ich habe nicht gearbeitet, ganz im Gegenteil. Ich hatte von 2 sehr, sehr guten Freunden von mir aus der Schulzeit hatten Freitag und Samstag ihren 30. Geburtstag gefeiert. Das heißt, ich bin am Freitag, glaube ich, um 6 zu Hause gewesen in der Früh. Hey. Dann, ich kann ja nicht ewig pennen. Am Nachmittag habe ich mich dann zur Bundesliga halt schon wieder auf die Couch gelegt, um wieder zu schlafen. Aber ich glaube, mit dem 2:1 von Werder bin ich ja wieder so wach geworden, hab den Rest in der Konferenz geguckt, dachte ich mir, Alter, wie eskaliert er bitte wahrscheinlich jetzt gerade? Und dann habe ich mich wieder auf den Weg gemacht zur nächsten Geburtstagsfeier. Die hat um 6 angefangen und da war ich dann wieder um 5 in der Früh dann zu Hause.
Ja, das
war...
Ist auf die andere Art und Weise anstrengend.
Das ist so richtig, ja. Der Sonntag war dann aber auch wirklich, da war ich dann komplett im Arsch. Also da wäre es dann auch am Abend nicht mehr gegangen, sich wieder reinzutrinken, glaube ich, ins Game.
Na, nachvollziehbar.
Ja. Aber gut, geil war es auf jeden Fall. Sind halt Ereignisse, die kommen nicht allzu oft. Deswegen muss die Feste feiern, wie sie fallen, habe ich mir sagen lassen.
Ja, das ist sicherlich richtig. Ja, bei mir auch. Also ich hätte sogar eine Karte bekommen können für den Auswärtsblock. Mein Bruder ist hingefahren und da bin ich natürlich tot traurig drüber. An der Stelle
kannst du nur in die Tischkante beißen.
Ja, auf jeden Fall. An der Stelle auch nochmal Grüße an Tinosaurier, der im Stadion war und mir schon irgendwie in der 85. Minute hämisch das Bild in unser Discord geschickt hat. Und tja.
Ich glaube, dass es ohne diesen Moment gar nicht passiert wäre.
Nee, er hat sehr gejinxt. Ja.
Scheiße, ey. Das war echt so unglaublich. Schickt er das Bild und taggt dich direkt runter. Ja. Und dann dauert es keine 10 Minuten und Bremen führt. Das war schon unfassbar.
Ja. Ja, wild. Wilde Zeiten. Aber das kann ein entscheidendes Spiel gewesen sein. Aber für deinen Löwen läuft es ja definitiv auch gut, ne? Drei Siege, 3 Spiele.
Ja, da kann man
Spiele.
Sich nicht beschweren. Ja. 5 Spiele.
Ja,
fünf Spiele, ja. 5 Siege, ne? Also es ist schon, wir haben einen Lauf. Also klar, da war zwischendrin war die heftige Klatsche gegen Dortmund zwar, aber das ist nicht ganz unsere Kragenweite. So, sind wir noch nicht auf einem Level mit Werder? Das dauert noch ein bisschen. So. Und das ist ansonsten alles bestens. Wir freuen uns alle schon auf das nächste Spiel am Wochenende natürlich. Aber vorher, am Wochenende jetzt bin ich nicht bei 60 im Stadion, aber ich gehe nochmal zu den Munich Cowboys.
Ja, auch nicht schlecht. Gute Überleitung zum Football.
Genau, eben. Ja. Vielleicht, also sollte jemand hier zuhören und auch irgendwie in München beheimatet sein, wäre natürlich cool, wenn man sich am Samstag bei den Cowboys sieht. Macht immer Spaß, dahin zu gehen.
Ja, wer in Oldenburg beheimatet ist, den wird man sicherlich am Wochenende auf dem Oldenburger Stadtfest treffen. Da wird es dann auch das ein oder andere Bier geben.
Sehr gut, so muss es sein. Gut, ja, das mal so ein bisschen die einleitenden Worte. Ich würde sagen, dann machen wir noch kurz die News, bevor wir in den Werbeblock gehen, dass wir noch ein bisschen was Gehaltvolles hier haben. Phil, du hast ein paar Sachen zusammengeschrieben. Ich würde sagen, dann darfst du sie auch gerne präsentieren.
Du meinst die ganzen spektakulären Riesen-News?
Ja, eine hast du wirklich noch gefunden, oder eine ist ja schon noch vielleicht ein bisschen relevant. Dann hat man in der zweiten Runde den Rookie Drafts ganz oft gehen sehen, den Mann.
Ja, das ist sicherlich richtig. Dann fangen wir auch gleich mal mit der News an. Du hast sie jetzt schon angeteasert. Matt Corral hat sich leider eine Lisfranc-Fracture zugezogen und wird die Saison verpassen. Damit ist dann auch klar, dass Baker Mayfield der Starter in Carolina ist. Und ja, Corral wird dann die Saison auf der IR verbringen. Also wenn ihr ihn habt, schiebt ihn auf die IR oder droppt ihn, wenn ihr wollt. Ja, das ist leider nicht so sehr gut für ihn.
Ja, das stimmt. Aber ich habe schon den Spin gehört. Jetzt kann er quasi ein Jahr lang an der Seitenlinie lernen. Und ja, das
Ja.
ist doch eh das, was wir sehen wollen, unbedingt.
Genau. Besonders wenn Carolina dann alle seine Quarterbacks verliert, werden sie sicherlich auf einen Rookie, auf einen Drittrunden-Pick-Rookie setzen, der ein Jahr verletzt verpasst hat. Also da würde ich doch mal meine Zweifel äußern.
Da kann ich dir nur zustimmen. Ich glaube auch, dass der Drittrunden-Pick war, ja.
Ja, irgendwie muss irgendwie Pick. Irgendwie
Sogar ganz am Ende der dritten Runde. Pick 94. Da
94,
war
ja.
nicht mehr viel Zeit am zweiten Tag.
Nee. Genau, ja, also das ist die erste News. Dann haben wir News. Daryl Williams von den Arizona Cardinals mittlerweile, den viele, ich auch, als Running Back 2 dort gesehen haben, ist scheinbar Cut- oder Trade-Kandidat. Und ja, das sollte man auf jeden Fall im Auge halten. Damit rutschen dann Kandidaten wie Eno Benjamin und Ward. Ich weiß gar nicht, wie der Kerl mit Vornamen heißt, muss ich gerade ehrlich zugeben. Jimmy?
Aber was mit Keonte Ingram?
Oh ja, und
Den
Keonte
könnte man auch,
Ingram natürlich,
der
ja.
kann natürlich jetzt auch nochmal wieder zurückkommen.
Ja, die drei.
Bei Ward bin ich mir jetzt tatsächlich auch nicht sicher, wie der Kollege heißt.
Ja. So, dann.
Jonathan Ward.
Jonathan Ward, ja. Na, siehst du.
Aber den habe ich ja wirklich noch nie gehört, Alter. Wer ist das denn?
Ja, der.
Das ist ja unglaublich.
Ja, es ist kein Superstar, ne?
Ja.
Ja, genau, also auf jeden Fall, da sollte man ein Auge drauf halten, auch auf Daryl Williams natürlich, wo er landet, kann eventuell nochmal spannend sein. Genauso Trade-Kandidat, was man hört, was man liest, könnte Mike Gesicki sein. Und ja, das ist auch durchaus spannend zu beobachten, wo es den hin verschlagen könnte, sollte er getradet werden. Und ja, das bleibt abzuwarten. Aber letztlich,
Wäre, glaube ich, wichtig für ihn.
ja, natürlich. Also für seinen Wert und für alles wäre es auf jeden Fall wichtig. Und dann sollte man vielleicht einen Tight-End-Kandidaten, der bislang noch keine große Rolle gespielt hat, nennen. Hunter Long, ne? Hast du,
Ja.
meinst du da auch nochmal? Und ja, gut, sie haben natürlich Shaheen und den anderen.
Ja, so ein Blocker,
Ja,
glaube ich,
auch
ein
ein
rein
Blocking
Blocker,
Tight End.
oder?
Ja, klar. Und ja, also ansonsten, ich sag mal, ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, der Tight End wird für Fantasy in Miami keine Rolle spielen. Und ja, aber das sollte man hier vielleicht nochmal so sagen. Dann machen wir weiter mit Tight End News. Ricky Seals-Jones wurde von den Giants auf die IR gepackt. Das heißt, er wird in 22 nicht für die Giants spielen. Und das ist natürlich ein Push für Daniel Bellinger. Ein athletischer Tight End, der sowieso schon als Starter gehandelt wurde. Und denke, das sollte damit nochmal unterstrichen werden. Also den sollte man sich eventuell dann nochmal auf einen Notizzettel schreiben und berücksichtigen.
Ja, ich glaube, da gibt es auch wirklich, also ich habe gerade mal geguckt, da sind noch Chris Mjerick, Jordan Akins und Austin Allen im Depth Chart aktuell. Da werden die Giants, denke ich, mit Bellinger gehen.
Ja, wie
Interessant.
gesagt, hört man auch, also hat man auch vorher schon
Ja.
gehört. Also ich bin wirklich auch von Seals Jones als Starter ausgegangen und das scheint jetzt wohl auf jeden Fall nicht mehr der Fall zu sein.
Ja.
Genau, dann wurde von den Chiefs, da im Backfield hört man ja auch einiges. Derek Gore ist auch auf die IR gekommen, den könnt ihr jetzt cutten. Und dann wurde der Gus Edwards von den Ravens auf die PUP-Liste gepackt und damit wird er die ersten 4 Spiele mal mindestens verpassen. Und ja, da sollte man natürlich einen Blick auf Mike Davis haben, ne? Ich meine, so unsexy wie dieser Pick auch nun mal sein mag, aber J.K. Dobbins, hört man, soll auch nicht gleich die ganze Workload erhalten. Und ja, da sollte man auf jeden Fall ein Auge drauf haben. Oder denkst du eher, wir sollten auf Tyler Beatty oder Hill, hilf mir beim Vornamen, Justice Hill,
Justice Hill, ja.
ja, auf einen von den beiden schauen? Oder denkst du, Mike Davis wäre da der Kandidat?
Ja, boah, schwierig. Also ich glaube, ich würde mir auch mal Mike Davis reinholen. Aber ob das jetzt wirklich Fantasy-Relevanz hat am Ende, weiß ich nicht. Ich glaube, ist, glaube ich, wirklich schwer, das zu sehen. Natürlich, aber in dem Moment, wo Dobbins halt irgendwie aufs Feld kommt und dann einfach doch nicht fit ist, dann ist es halt, irgendwer wird bei Baltimore den Ball halt nach vorne tragen. Und daher, ja, ich würde mir die alle ehrlich gesagt mal, wenn man Roster-Spots frei hat, dann würde ich mir auf jeden Fall auch Tyler Beatty mal raufholen. Auch wenn er von den Maßen her und so nicht unbedingt das ist, was wir von einem Running Back sehen wollen.
Ja. Gut, ja, und so viel eigentlich zu den News. Oder hast du noch was, worüber du sprechen möchtest?
Nee, ich glaube, das passt dann auch soweit. Das reicht. Ich glaube, dann können wir jetzt wirklich mit der Werbung weitermachen. Und Phil, sag uns mal, wie kann man uns folgen, unterstützen, was auch immer.
Ja, Twitter, @DynastyFlo oder @49erFlo oder @Phil81190 oder am besten alle drei zusammen. Dann kommt auch gerne in unseren Discord-Channel. Da wird auch rege diskutiert, aktuell auch viele Mock-Drafts durchgeführt. Und ja, schaut da gerne vorbei. Dann gebt uns wie immer gerne Reviews auf den bekannten Portalen und unterstützt uns auch gerne monetär, Flo, wie?
Entweder bei patreon.com/dynastyflow oder paypal.me/dynastyflow. Könnt gerne was rumschicken. Wir freuen uns sehr. Und ihr solltet wissen, es ist gut angelegtes Geld, denn ich werde nächste Woche nochmal einen richtig schönen Ausschnitt präparieren, der live auf YouTube zu finden ist aus der Offseason 2021. Wenn ihr guten Fantasy-Content unterstützen wollt, dann spendet an dynastyflow. Kann ich dann, das kann ich schon mal anteasern.
Na
Genau,
dann.
so ist es. ja, wunderbar. Das war's zur Werbung, würde ich sagen. Und ach so, ja, Rated Review und so weiter. Auch Apple, also Apple Podcasts, Spotify. Wir freuen uns natürlich auch da über Bewertungen und viele, viele Sterne. Damit gehen wir rüber zur nächsten Kategorie, und zwar den Hörer-Trades. Wir haben heute zwei Stück dabei. An einem bist du schon wieder beteiligt, wie ich sehe. Der kam hier ganz spontan noch rein. Ich weiß nicht, wie lang der schon her ist.
Ja, der ist schon ein bisschen her.
Aber
Den haben wir
der ist schon ein
vergessen.
bisschen
Den haben wir
her, ja, okay,
vergessen.
inzwischen. Ja, okay, gut. Aber der gehört noch rein und besprochen. Der erste, den wir aber haben, der wurde eingeschickt von TommyH09. Ist eine 12er PPA Superflex, Tight End Premium Liga. Er sagt, ich habe Lamar, Herbert und Watson noch auf Quarterback und wollte einen weiteren Wide Receiver haben. Glaube nicht an die große Pollard-Season und denke, nächste Saison kommt ein neuer Running Back. Da sage ich hier noch in einem leichten Zwinkern, Bijan Robinson in Runde 1. PS, Watson möchte keiner und allgemein sind Quarterback-Trades sehr, sehr schwer in dieser Liga. Tomia09 bekommt hier Cortland Sutton und einen 23 Third und abgeben tut er Kirk Cousins und Tony Pollard. Phil, was sagst du zu dem Deal?
Ja, kann man schon machen, ne? Wenn man von Sutton überzeugt ist, wie wir es ja auch sind, denke ich, und man eben so auf Quarterback aufgestellt ist mit Lamar, Herbert und Watson. Ich glaube, dann sollte man sich da auch keine Sorgen machen. Dann wird auch ein Kirk Cousins eher wenig Spielzeit sehen und dementsprechend finde ich das schon okay. Bei mir geht's mit Pollard auch ähnlich. Natürlich sollte Sieg was passieren, okay, klar, aber das ist hört man seit Jahren und so eine Riesenrolle spielt er wirklich nicht. Und solange Sieg da ist, ist er halt maximal ein RB2, wenn überhaupt eher ein
Ja,
RB3.
gut, das ist
Und
ja.
dementsprechend, ja, also ich kann den Trade schon nachvollziehen. Ist jetzt kein Trade, Also ist ein fairer Deal an sich einfach.
Ich muss sagen, value-wise bin ich schon auf der Cousins-Pollard-Seite. Aber wenn es halt niemanden gibt, der für den Kirk Cousins was ausgibt, dann ist es halt so. Dann kann man schon damit leben. Ich bin ein großer Fan von Courtland Sutton für die anstehende Saison und denke, der Deal kann noch sehr, sehr gut ausgehen. Auf der anderen Seite muss ich schon hier ein bisschen meine Lanze für Tony Pollard brechen. Ja, die Diskussion habe ich in der DM erst, boah, weiß ich nicht, gestern oder vor 2 Tagen geführt. Natürlich ist die Produktion von Tony Pollard, wenn Zeke fit ist, ist Replacement Level, ja, dann macht er seine 10, 11 Punkte pro Spiel irgendwie so und finisht als Running Back eben zwischen 24 und 30. Das ist nicht besonders wertvoll, aber da wird er ja auch ungefähr gedraftet. Also ich finde, es ist nicht eingepreist, dass er, sobald Zeke down geht, eine Running Back 1 Saison spielen kann. Und deswegen finde ich ihn schon, finde ich ihn schon attraktiv in einem Roster durchaus zu haben. Auch wenn ich nicht sage, da weiß ich nicht, da geht jetzt ein Sieg, wird gecuttet und er ist da auf Jahre hinaus Workhorse. Es geht dann einfach nur um den Rest der Saison. Und er ist halt einer der ganz wenigen Running Backs, die so Backups sind, der so schon eine Standalone-Rolle hat, dass du ihn zumindest einsetzen kannst und er bringt dich nicht um. Und das Zweite ist halt, dass er wirklich dann die Workload richtig bekommt in dem Moment, wo Sieg down ist oder nicht spielen kann. Und das finde ich halt deswegen schon ganz, ganz attraktiv. Daher hätte ich jetzt nicht besonders, also ich würde ihn ungern unter Wert halt abgeben. Oder kann seinen Wert schon gut verstehen,
Ja,
sagen wir es
okay,
so.
fair.
Genau. Aber ja, also auf jeden Fall besser finde ich dann in so einem Deal mit etwas Undervalue rauszugehen, bevor man dann Undervalue einen der anderen drei Quarterbacks abgibt. Das hätte ich deutlich, deutlich weniger empfohlen. Und da, von dem her ist das völlig okay. Und also Kirk Cousins hat für dich hier einfach wirklich keinen Wert im Roster. Das sind die Bye-Weeks von Lamar und Herbert dieses Jahr, die wirst du schon überstehen und dann geht's weiter. Gut. Dann der nächste Deal. Ich habe schon gesagt, du bist dabei. Der fand statt zwischen dir und Michael Klock. Und Michael Klock bekommt hier Jamison Crowder, Ezekiel Elliott und Kareem Hunt. Abgegeben hat er dafür an dich seinen 23 First und Khalil Herbert. Ich denke mal ganz schwer, dass Michael Klock nicht um den 101 mitspielt. Ich denke, er will da eher Richtung Winnow gehen. Und ich hoffe mal, dass er da mit Elliot und Hunt so seine fehlenden Pieces ein bisschen zusammengesammelt hat an Tiefe für sein Team. Ist schon ein stolzer Preis, den er bezahlt hat. Ich bin gar kein Fan von Sieg wiederum. Also gefühlt, also hat Pollard oder Sieg, wer hat eigentlich mehr Upside von den beiden? Ich bin mir hier nicht ganz sicher, ob ich mich da für Sieg entscheiden würde. Nein, ich würde mich nicht für Sieg entscheiden. Sieht echt guckt aus. So, aber trotzdem ist er natürlich als Running Back, er kommt halt über sein Volume. Er wird auch dieses Jahr wieder so eine Running Back 18 Saison, glaube ich, spielen. Die
Boah,
wird er schon zusammenbringen.
ich glaube, das
Und
unterschätzt du.
ja.
Ich glaube, das unterschätzt
Also
du.
hat er letztes Jahr gehabt, ne?
Ja, da war er
So,
auch die ganze
dann.
Zeit verletzt. Also angeschlagen.
Ja. Ja, richtig. Was war er im Jahr davor? Müsste ich nochmal gucken, aber mal schauen. Also ich bin da nicht besonders hoch bei ihm, was den Outlook für dieses Jahr angeht, ehrlich gesagt. Kareem Hunt, mal gucken. Im Idealfall wird der sogar noch getradet. Würde ich nicht ausschließen, dass das passiert. Aber auch so wird er in Cleveland seine Rolle haben. Die etwas attraktivere Rolle im Vergleich zu Nick Chubb, glaube ich, auch nach wie vor. Und ja, Jamison Crowder, ich glaube, der Zug ist tatsächlich abgefahren. Da bin ich auch runter vom Hype-Train leider. Ich glaube, dass Isaiah McKenzie da die attraktive Slot-Rolle in Buffalo bekommt. Hätte ich zwar nicht erwartet, tatsächlich. Ich dachte, dass Crowder wirklich ein sneaky Flex-Spieler wird dieses Jahr, aber gut. Alles in allem hast du dafür einen 23 First bezahlt. Das ist natürlich eine ganze Menge. Ich hätte es wahrscheinlich eher für. Ich hätte mir eher versucht, einen Elite-Spieler zusammenzuholen, als einen, ja, als so ein ja, größere Menge an Spielern, aber kommt auch ganz aufs Team drauf an, was es gebraucht hat. Und kann man wahrscheinlich erst am Ende der Saison betrachten, was da wirklich, ob sich's gelohnt hat oder nicht.
Ja, also letztlich, ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt wegen Sieg. Ja, also der.
Running Back 17 war er davor. Nach Points per Game natürlich. Ich
Ja,
gucke immer Points
alles
per Game,
gut.
nicht
Nee,
Total
nee, ist ja
Points.
auch
Ne?
richtig.
Okay. Ja.
Aber wie gesagt, also, wenn man sich
Aber gut,
natürlich
da ist
im,
auch Antonio Williams dabei.
ja, natürlich im Split, also, ich sag mal, wenn man das wirklich nur auf die Saison sieht, dann Points per Game. Und da muss man schon sagen, klar, waren das jetzt zwei enttäuschende Saisons, aber man muss dann vielleicht auch mal auf die einzelnen Spiele gucken, wo er dann reingeschissen hat und wo er einfach angeschlagen und verletzt war. Ja, das war sicher nicht ideal und natürlich kann man dafür auch argumentieren, verstehe ich auch. Ich glaube aber trotzdem, dass Sieg wieder das Volume sehen wird und auch durchaus Upside hat, nochmal Running Back 1 zu sein.
Bin gespannt.
Ansonsten, ja, mit dem Deal halt muss man schon sagen, genau, Michael setzt eher auf Win Now, ist auch echt gut aufgestellt. Ja, ne, Mahomes und Josh Allen hat er beispielsweise. Evan, also Mike Evans, Marquise Brown, Tyreek Hill, Derrick Henry. Also ist schon ein Team, was auf jeden Fall in die Playoffs kommen sollte. An sich natürlich ein bisschen fragil, dadurch, dass du halt so viel Talent auf Quarterback hast, ne? Und das ist halt meine Hoffnung, dass sich da irgendjemand verletzt. Und Running Back ist halt auch ein bisschen dünn. Das ist so ein bisschen, ja, in dem Deal, weswegen ich den auch gemacht habe und warum ich den interessant fand. Ja, denke, das passt für beide Seiten ganz gut.
Ja, am Ende, wenn man angreifen will und mal was probieren will, dann kann man auch mal ein bisschen was riskieren. Und hier Sieg, ich möchte auch nicht sagen, dass er keine Upside hat, kommt halt am Ende bei Running Backs auch so viel drauf an, wie viel Goal-Line-Touches hat er in dem Jahr, wie viel Carries Inside 5 und so weiter. Das ist halt hochgradig volatil und Sieg an sich ist dann natürlich der Goal-Line-Back. Let's see, wie sich die Situation in Dallas entwickelt. Das waren schon unsere Hörer-Trades. Wir haben dann eine Frage hier noch aus dem Mailback-Channel rausgegriffen, weil wir so ein bisschen heute auch ja, genug Zeit haben. Kein so ganz so krass vollgepacktes Showsheet. Dann dachten wir uns, wir nehmen die Frage von Barista Renault hier nochmal mit auf. Ich hoffe, dass es jetzt nicht zu spät ist, Barista, auch wenn unser Devi-Draft schon weit fortgeschritten ist. Ich glaube, wir sind jetzt in der letzten Runde. Aber nichtsdestotrotz, das ist ja auch nur der Start in die lange Devi-Karriere, hoffe ich. Ich glaube, dass wirklich alle aus der Liga sehr angefixt sind von dem Format und richtig Bock drauf haben. So muss es sein. Und die Frage ist, wie schätzt ihr ein, also wie schätzt der Prozess, wie schätzt ihr ein, welches College-Prospect einen sehr hohen Wert für die NFL haben könnte. Hintergrund: Zu Saisonbeginn 2021 waren Breece Hall und Isaiah Spiller eigentlich im Konsens die beiden Top-Runningbacks der Klasse. Der eine Experte hatte den einen oben, der andere den anderen. Das ging quasi die ganze Saison so weiter. An irgendeinem Punkt, den ich irgendwie verpasst hatte, ich glaube, es war ein paar Wochen vor der Combine, war plötzlich allen klar, dass Spiller doch eher kein First-Second-Round-Pick mehr wird. Aber wer entscheidet sowas? Und wie bin ich der Erste, der es merkt, um rechtzeitig reagieren zu können? Ja, Phil, das ist die Frage aller Fragen, würde ich mal behaupten, oder? Wie machst du das?
Also grundsätzlich erstmal, um zu schauen, welche, also um auf den ersten Teil der Frage einzugehen, welche Prospects halt für die NFL entscheidend sein können. Klar, wir gucken uns auch da natürlich erstmal die Leute an, aber irgendwie muss man ja auch auf die Spieler kommen und da, seien wir ehrlich, gibt es halt Leute und Experten und Seiten, die sowas tun, ne? Ich sag mal, die auch, wenn man heute mal einen 23er Mock-Draft sucht, dann findet man da auch schon einiges und kann mal schauen, wer da so oben mit rumturnt. So kommt man natürlich auch auf gewisse Spieler, dann schaut man sich die an, ne? Und guckt, lässt so ein paar Parameter durchlaufen, da wird sicher oder der ein oder andere schon vorher rausfliegen, ne? Und da können wir vielleicht schon mal Deuce Vaughn nennen für nächstes
Ja.
Jahr, der zwar ultra produktiv ist, aber einfach ein kleiner Gartenzwerg ist und der wird halt niemals ein vernünftiger NFL-Back sein. Der wird halt auch nicht so sehr früh gedraftet haben. Aber das kann schon mal sein, dass ja so einer dann auch mal in dem einen oder anderen Mock-Draft oder Big Board relativ weit oben auftaucht, einfach weil er produktiv ist. Und ja, so kann man eigentlich schon mal das Erste rausfiltern und dann muss man sagen, bei der Spiller-Hall-Situation Da kamen dann ja diese Gerüchte auf und ich glaube, das geht einfach nur, wenn man wirklich auch sich viel informiert, aktiv ist, aktiv Research betreibt. Und dann kamen dann ja irgendwann schon diese Gerüchte auf, dass zum Beispiel Spiller relativ unathletisch sein soll, also im Vergleich. Und gab dann auch so ein paar Indikatoren, weswegen das dann so sein konnte und nicht. Und ja, da konnte man dann für sich so seine Lehre draus ziehen. Und die NFL hat es dann ja am Ende auch so gesehen, ne? Also, dass Spiller dann so weit gefallen ist. Und ja, ist immer nicht so ganz einfach, das dann auch herauszufinden, sag ich mal. Wie siehst du denn das? Findest du das ganz einfach?
Ja, also ich muss auch noch mal bei Isaiah Spiller, fand ich jetzt echt mal interessant. Ich bin auch noch mal durchgegangen. Gibt's bei NFL-Mock-Draft-Database.com. Da schaue ich oft mal nach, wann Teams im Moment, in dem Moment, in dem ihr dann gerade schaut, so gemockt werden, wann die gehen, was deren Projected Draft-Kapital ist. Und ich dachte mir, ich guck mal rein, ob die Behauptung von Barista Renault denn auch so stimmt, weil er hatte gesagt, ein paar Wochen vor der Combine war dann auf einmal allen das klar, dass Hall eben der Top-Back der Klasse ist. Und ich habe es gar nicht so unbedingt in Erinnerung gehabt. Und jetzt, wenn ich hier drauf schaue, dann sehe ich, dass hier so 30. Januar wird er noch im Konsensus, also da auf der Seite werden quasi alle Mocks irgendwie so geblendet, und dann eben das Gesamtergebnis rausgegeben. Da geht er noch an Position 40 rum. Und dann beginnt ein krasser Sinkflug innerhalb von 10 Tagen oder ja, von knapp 2 Wochen, bis zum 11. Februar, und da geht er dann irgendwie an Pick 140. So, da hat er halt sein Day 2 oder zweite Runden Draftkapital im Prinzip verloren, und dann schwankt das so hin und her und endet irgendwie in Runde 3 halt dann am Schluss, und er ging ja an Anfang Runde 4 dann tatsächlich im NFL Draft. Und es muss schon, ich weiß nicht mehr genau, wann war denn Combine? Also ich hätte jetzt gesagt, die war Anfang Februar, oder?
April doch, oder? Nee, Moment.
Nee, nee, nee,
Nee,
nee, nee.
stimmt.
März war es. 1. März bis 7. März.
Nehmen wir die Mitte.
Das heißt im Prinzip, war es einen Monat vor der Combine, fiel sein Stock so extrem. Und ich weiß ehrlich gesagt, es war Senior Bowl und so dann noch davor. Ich weiß nicht genau, was passiert ist, aber es kam halt immer mehr dieses Thema Speed von Isaiah Spiller. Und mittlerweile muss man auch halt fairerweise sagen, man braucht den 40-Yard-Dash jetzt nicht mehr prinzipiell, um den Speed von dem Spieler eben festzustellen. Es gibt dieses GPS-Tracking oder Video-Tracking, dass dann Leute anhand von Videos halt die Geschwindigkeit von dem Spieler errechnen und so weiter. Und könnt ihr auf Twitter auch sehen, da wird dann immer wieder geteilt eben von so College-Experten oder Devi-Experten, die dann sagen, ah, Isaiah Spiller ist hier nur, weiß ich nicht, 20,5 mph gelaufen, obwohl er so und so weit schon laufen konnte. Also wird er langsam sein. Und klar, am Ende geht es halt auch viel um Athletik, was das Draftkapital angeht. Und sowas muss man halt einfach versuchen auch zu predikten.
Ja, das sollten wir, oder beziehungsweise das ist eigentlich für mich auch ein Stück weit eine Lehre gewesen, auf jeden Fall, wenn sowas aufkommt, das sollte man auf jeden Fall einigermaßen ernst nehmen.
Ja, definitiv. Ich habe jetzt gerade zum Beispiel, sehe ich so, der Athletiktrainer von den Oregon Ducks, der veröffentlicht zum Beispiel den Speed von vielen der Spieler der Ducks. Also was die für eine Spitzenzahl, also Spitzengeschwindigkeit erreichen. Natürlich, klar, das ist in-house so. Weiß man nie, ob die jetzt halt wirklich stimmt, die Zeit, und ist das mit Pads oder nicht und so. Aber da ist zum Beispiel, er postet ja sämtliche, und dann sieht man ja schon, okay, wer ist zumindest innerhalb der ganzen Gruppe wirklich krass schnell. Und da ist mir wieder Dante Thornton aufgefallen, der halt irgendwie 23 Miles per Hour da, also mit knapp 23 Miles per Hour angegeben wird, und der Typ ist halt 6 Fuß 5 groß und 200 Pfund schwer. Und sowas dann, das ist halt schon geil, sowas zu verfolgen, denn auch wenn ganz viele sagen, Athletik bei Wide Receivern zählt nichts, wenn du ein First Round Wide Receiver sein willst und früh von der NFL gedraftet werden willst, dann solltest du schon Speed auflegen, denn er wird halt geschätzt. Haben wir bei David Bell gesehen. Ich bin selbst in die Falle getappt, einen Receiver nur nach sagen wir mal, Production Metrics irgendwie einzuordnen, ein Jahr bevor er rauskam. Und im Nachhinein hat es mich schon geärgert, David Bell über Treylon Burks gedraftet zu haben im Devi-Draft.
Jo, nee, das ist schon so Entscheidung, die man im Nachhinein, finde ich, auch letztlich, und ich glaube, da gibt es auch nicht die eine Lösung praktisch, gerade in dem Bereich ist einfach super, super schwer, weil auch viel natürlich von Hypes und ja, von Bias getragen wird, ne? Also, und da muss man schon gucken oder probieren, irgendwie die Spreu vom Weizen zu trennen. Das ist nicht immer so ganz einfach, da wirklich die richtigen Entscheidungen zu treffen. Also, ja, wenn das so einfach wäre, Barista, dann würde es halt jeder auch immer hinbekommen. Das ist eben das
Das
Problem.
stimmt.
Ja.
Vielleicht einmal noch ganz kurz so ein bisschen, einfach nur so meine Tricks oder wie versuche ich es zusammen zu schaffen überhaupt. Bei Running Backs finde ich es tatsächlich schwer. Also wie soll ich kann den Speed von Isaiah Spiller nicht anhand von seinen Stats vorab irgendwie feststellen. Was ich aber schon finde, was ganz gut geht, ist bei Wide Receivern und Tight Ends einfach nur bei der Athletik gucken, wie viel Yards after Catch schaffen die denn pro Reception. So, und das ist schon, wenn ein Spieler das kann, dass er Gegner aussteigen lässt, dass er vor ihnen wegläuft und so, dann macht er im Schnitt, glaube ich, einfach mehr Yards after Catch. So im Schnitt ist auch nur ein Indikator. Ganz wichtig. Auch da kann das kann einfach auch mal nicht stimmen, aber diese Physis und Geschwindigkeit, die ist auf NFL-Level halt super, super wichtig. Und da, ja, wie du hast ja auch schon gesagt, da trennt sich dann die Spreu vom Weizen, wenn es aufs nächste Level geht. Ganz interessant, ich habe heute tatsächlich mal, weil es einfach so, ich weiß gar nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin, aber ich habe mal wieder ich habe Highlights gesehen von dem Spiel Alabama gegen LSU 2019. Also diese LSU Offense mit Chase, Jefferson, Burrow, CEH gegen die Bama Offense mit Tua, Smitty, Ruggs, Waddle, Najee.
Ja.
Das ist schon ein geiles Game gewesen, Mann. Also kann ich jedem nur empfehlen, das nochmal anzugucken, wo man. Es ist unfassbar. Also ein College-Spiel, wo einfach gefühlt nur NFL-Talent rumläuft.
Ja, ist vor allen Dingen so in der Retrospektive halt noch mal krasser, ne?
Ja.
Wenn man das dann weiß, was aus
Komplett
den Spielern
geisteskrank.
geworden ist,
Ja.
so, dann
Ja.
weiß man, was da für ein Talent auf dem Spielfeld
Ja,
stand.
ja. Unfassbar. Unfassbar. Alter, da burnt auch, ich weiß nicht, Smitty, glaube ich, drückt Stingley in dem Spiel 250 Yards reingefühlt. Also unfassbar. Echt richtig geil. Das macht schon Spaß. Gut, so, das mal so zu den zu College und Devi und dann würde ich sagen, wir machen weiter mit dem nächsten, also oder unserem Hauptthema heute. Wir haben ja schon ein bisschen auf die Contender geguckt und da ein paar Tipps zusammengesammelt, wen ihr kaufen und verkaufen solltet. Jetzt der Counterpart. Was macht ihr, wenn ihr im Rebuild seid? Und Phil, vielleicht einfach, ich würde dir hier auch das Wort übergeben, Richtung Rebuild. Was machst du denn mit deinem Team, wenn du im Rebuild bist?
Naja, also grundsätzlich erstmal probiere ich möglichst die meisten produktiven Spieler, insbesondere aber Running Backs und ältere Receiver zu verkaufen. Dann, um möglichst Picks zu sammeln, weil die halt eben ja wertstabil sind, beziehungsweise im Wert dann auch steigen. Und ja, mir keinen Roster-Spot blockieren, also und auch keine Punkte scoren. Und dementsprechend das ideale Asset eigentlich für einen Rebuilder sind. Und ja, oder eben Spieler, die eben noch an Wert zulegen können, für die trade ich halt auch gerne.
Das klingt vernünftig im Großen und Ganzen. Jetzt müssen wir da auch noch ein paar, das müssen wir jetzt noch ein bisschen Leben füllen. Möchtest du mit Buy oder Sell beginnen?
Ich würde einfach mal mit Buy beginnen. Sell
Jawohl.
gibt es jede Menge, glaube ich. Also, ich meine,
Ja.
da kannst du dir einfach.
Habe ich auch mehr prozessmäßig begutachtet
Ja,
tatsächlich.
ich auch. Also, da können wir vielleicht so allgemein was zu sagen. Ich glaube, Spielerkandidaten, da können wir einfach das Redraft-Ranking und dann alles, was älter als 26 ist, also auf
Ja.
Running Receiver nehmen. Ja.
Ja.
Nee, aber dann fange ich
Das
mal
stimmt.
mit einem Spieler an, bei Bye. Ich habe es wieder nach Position ein bisschen geordnet, aber also wir können auch gerne wieder wild.
Können wir heute gerne machen.
Okay.
Diesmal ziehe ich mit. Diesmal ziehe ich mit.
Okay. Dann fange ich mal an mit Kenny Pickett, Quarterback Pittsburgh. Der sieht, ich sag mal, immer besser aus. Hat jetzt auch so eine gewisse Mobilität nachgewiesen. Mike Tomlin hat ihn mehr oder weniger positiv erwähnt. Und jetzt gehen schon die Gerüchte los, wie früh er denn wohl starten könnte. Und also ich glaube immer noch nicht, dass er in die Saison als Starter geht, aber dass er zumindest diese Saison auf jeden Fall das Feld sieht. Und dementsprechend glaube ich, dass er dann auch ein echt solider Quarterback für Fantasy sein kann. Und ich glaube, oder beziehungsweise ich weiß gar nicht, wie der Wert aktuell so gesehen wird, ob er jetzt schon wieder ein bisschen gestiegen ist, aber eine Zeit lang war der durchaus im Keller. Und da würde ich in eurer Liga vielleicht einfach mal anfragen.
Ganz fairer Punkt. Ist wirklich nach unten gegangen. In der Zeit des Training Camps und so weiter ging auch immer schon relativ spät in Rookie Drafts. Da würde ich auch mal durchaus mich umhören. Mein erster Quarterback, Justin Fields. Ich bin zwar auch sehr, sehr skeptisch, was die anstehende Saison angeht. Und natürlich ist es durchaus ein riskanter Buy. Das muss man schon sagen. Also hier braucht man auch nicht, man braucht die Situation auch nicht schönreden. Er ist nicht super billig. Man muss schon ein bisschen Kapital hinlegen für ihn. Aber auf der anderen Seite finde ich, er hat in seiner ersten Saison durchaus Dinge gezeigt, die mich hoffen lassen, dass er ein gutes NFL-Prospect ist. Clean Pocket Passing Grade bei PFF ist ganz gut, super viele Big Time Throws hingelegt, gerade auch im Verhältnis zu den Turnover-Worthy Plays. Er hat halt die große Schwäche, also auf Pressure zu reagieren. Sein Pocket Movement ist wirklich nicht gut. Ob er das irgendwie in den Griff kriegt, ja, das ist natürlich schon, kann ich jetzt nicht sagen, weiß ich nicht. Kann natürlich auch, jetzt kann seine NFL-Karriere daran scheitern, dass er halt im Lesen von Defenses, von Blitzes und im Pocket-Movement nicht gut ist. Aber wenn ich schon die Möglichkeit habe, einen potenziellen Top-8-Quarterback und also in der NFL und gerade auch, also muss er sagen, er hat Top 5 Upside auch für Dynasty-Rankings am Ende allein durch seinen Arm und seine Mobilität. Den kriegst du jetzt im Moment schon zu einem heftigen Discount an sich. Und auch nicht jeder Justin Fields Manager ist, glaube ich, so super zufrieden mit ihm als Asset im Team. Kann durchaus sein, dass der auch ja, sag ich mal, kaufbar ist.
Ja, da bin ich wirklich, also ich mag Fields ja auch, aber da bin ich wirklich hin und her gerissen, weil, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass ihn zu kaufen schwer ist, weil die meisten ihn halt nicht für ein Apfel und ein Ei hergeben wollen, aber ihn zu
Tja,
verkaufen ist auch ein Problem, weil du keinen vernünftigen Preis für ihn bekommst. Also ich habe in den meisten Ligen, wo ich ihn habe, behalte ich ihn, weil ich nicht genug kriege und ich kann ihn aber auch nicht kaufen, weil die Leute halt noch einen sehr hohen Preis für ihn verlangen. Das war bei mir so ein bisschen das Problem mit Fields und ja.
könnte mir sehr gut vorstellen, dass da noch mal ein, dass der Preis wirklich jetzt auch kurzfristig nochmal
Das
sinkt.
ist möglich.
Die ersten 4 Wochen, 8 Wochen der NFL, der wird nicht abreißen. Er wird nicht abreißen.
Nee.
Und eigentlich ist stimmt, von dem her muss man ihn im Moment kaufen. Nee, überhaupt nicht. Gar nicht. Es gibt da überhaupt keine Eile. Die Chicago Bears Offense wird nicht gut aussehen. Von dem her einfach warten und nochmal ein bisschen gucken. Dann glaube ich, werden schon noch mehr nervös und werden ihn noch verkaufen wollen.
Ja, ganz ähnlich. Den hätte ich hier jetzt noch. Wer ist es für mich mit Trevor Lawrence? Eigentlich fast die exakt selbe Situation, außer dass er vielleicht ein bisschen bessere Situation jetzt, also bessere Umstände hat und auch dieses Jahr schon eher besser aussehen könnte. Ja, wer für mich auch so ein leichtes Buy ist, jetzt kein Strong Buy für mich, weil er eben einfach dafür auch zu teuer ist. Aber vielleicht wird ja irgendjemand nervös oder ist nervös und dann kann man das schon mal, also man könnte mal anklopfen, sage ich mal. Aber auch da ist oft das Problem einfach, ja, das sind Assets, die teilweise liegen noch in Runde 2 oder 3 gedraftet werden in Startups und das ist halt, den Preis will ich halt schon nicht bezahlen.
Genau, ja, auch da würde ich auch mitgehen, nicht zu viel reinlegen. Es muss schon das Risiko- und Reward-Verhältnis muss halt auch passen.
Genau.
Gut, wer ist denn dein zweiter? Achso, ja, Trevor Lawrence hast du ja jetzt
Ja,
genannt, da muss ich
genau.
ja nachlegen.
Hatte ich jetzt einfach genannt, weil das
So
so gut
ganz
zu Fields
leicht, ja.
passte.
Das ist vernünftig. Ich lege einen kleinen hier vielleicht noch nach. Desmond Ridder, finde ich, sah echt ganz gut aus jetzt so also in der Preseason mal. Und ich glaube, ich finde, er ist sehr unterm Radar verschwunden mittlerweile. Mariota, mal sehen. Den würde ich mir einfach mal auf den Zettel schreiben, Desmond Ridder, und auch in ein paar Wochen nochmal rausholen. Die Quarterback-Situation in Atlanta ist alles andere als gelöst. Und ich könnte mir vorstellen, dass er im Laufe der Saison draufkommt.
Ja, davon ist eigentlich auszugehen. Also, ich kann mir schwer vorstellen, dass Mariota da wirklich gut aussieht. Also, ich halte Mariota zwar für ein, also, das ist halt ein, so ein Teddy Bridgewater vom, also nicht vom Spielstil her, aber von dem, was er in der NFL sein kann. So ein High-End-Backup, Low-End-Starter, sowas in der Richtung, glaube ich, einfach. Und ich glaube, das kann auch als Atlanta nicht dein Ziel sein, sag ich mal, weil du weißt dann irgendwann, was du an ihm hast, und ich glaube, da musst du schon eher auch deinem Rookie eine Chance geben. Also das würde ich auch so sehen. Daher aber keine Ahnung, was für Ridder ein angemessener Preis, also da würde ich auch auf jeden Fall noch warten, irgendwie bis Woche 3 oder sowas, wenn er wirklich in der Versenkung verschwunden ist, und dann mal gucken, ob du ihn nicht günstig irgendwo mal erwerben kannst.
Ja, auf jeden Fall. Genau, gut. Dann, wen hast du als nächstes auf dem Zettel?
Ja, ich hätte noch Deshaun Watson. Ich
Ja.
weiß nicht, ob man noch einen Discount bekommt. Also, und wie hoch der auch sein kann, aber wir wissen jetzt, woran wir sind mit seiner Sperre. Und ja, als Rebuilder, ich denke, was Besseres kann dir in dem Sinne nicht passieren, weil du ja, bekommst von ihm ziemlich sicher eigentlich in der entscheidenden Phase oder in der entscheidenden Phase für Fantasy eigentlich wenig Punkte oder gar keine Punkte, besser gesagt. Aber er ist halt ein Top Quarterback-Asset, und dementsprechend, wenn du ihn irgendwie zu einem Discount bekommst, dann würde ich da auf jeden Fall zuschlagen.
Ja, also solange ich weiß, ich habe echt auch gerade mal geguckt, der ist jetzt als Quarterback 12 bewertet. Wenn man da noch einen, weiß ich nicht, einen Russell Wilson zum Beispiel hat oder einen Matthew Stafford oder so und halt in Rebuild gehen will, wenn man da nochmal lateral moven kann, würde ich auch sofort machen, denn sind wir ehrlich, wahrscheinlich wird Deshaun Watson ab Woche 13 für die Cleveland Browns ein guter Quarterback sein, ein sehr guter Quarterback sein. Und dann gehst du in die Offseason rein und dann geht er wieder Top 5 in Superflex Startups oder halt Top 7 oder so.
Ja, es ist halt, genau, es ist halt, es könnte schon sein, dass der die ersten Spiele, ich meine, der hat fast 2 Jahre dann nicht gespielt, noch ein bisschen in dem neuen System dann auch, das noch ein bisschen rough aussieht. Okay, aber die Qualität von Deshaun Watson als Footballspieler, die ist unbestritten, und auch nur weil er menschlich halt ein Arschloch ist. Wie gesagt, wird ihn das halt aber leider nicht zu einem schlechteren Footballspieler machen. Und dementsprechend hier ganz klar wieder Menschliches von Talent unterschieden. Und dann, wenn mir das andere, wenn ich das außen vor lasse, das Charakterliche, dann muss ich hier einfach zuschlagen. Ist einfach so.
Ja, solange man den Discount bekommt, kann man das auf jeden Fall machen. Würde ich zustimmen. Der nächste, den ich noch habe, das ist jetzt wirklich ein ganz kleiner, aber war auch in den News. Stimmt, es geht immer näher Richtung Saison und Richtung erster Game Check. Und ich glaube, den wird er nicht mehr bekommen von den San Francisco 49ers. Jimmy G ist kurz davor, gecuttet zu werden. Ich habe heute mal geguckt. Ich glaube, dass der irgendwo deutlich, also weiß ich nicht, als Quarterback 35 oder so, Quarterback 40 bewertet ist. Ich glaube einfach, dass Jimmy G, er ist kein guter Quarterback, aber auch er ist einer der Kategorie Mariota, Teddy Bridgewater, absolut High-Level-Backup und er wird noch die ein oder andere Bridge-Season als Quarterback bekommen. Und ich denke, den kannst du halt oftmals auch für ein, ja, nicht unbedingt für einen Drittrunden-Pick, aber für den Wert halt irgendwie kaufen. Und dann schmeißt er halt noch irgendeinen Wett, den du wirklich nicht mehr brauchst, dem anderen rüber und der gibt dir Jimmy G, weil er eh nicht damit rechnet, dass er startet. kann sich halt durchaus lohnen dann. Und vielleicht kannst du dann wieder für einen Second verkaufen, wenn er dann doch irgendwie bei den Seahawks unterkommt und startet.
Na, du kannst es doch nicht lassen.
Ja, ich habe dir ja den Tweet geschickt, deswegen
Ja,
musste ich es nochmal rauskramen.
Böse. Ja, also.
Ich bereite dich ja nur mental darauf vor. So musst du das sehen.
Also, ich glaube einfach, es ist halt, die Offseason ist für Jimmy halt auch ein bisschen doof gelaufen. Ich glaube, wenn er nicht verletzt gewesen wäre, wäre er halt auch jetzt irgendwo Starter. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher,
Ich glaube, dass er sich das sauber verkalkuliert hat, ja. Das hat er ja selbst so in die Länge gezogen mit der OP und so weiter. Das war ja, ich glaube, er wollte sich da selbst, er wollte, dass die Niners ihn entlassen und er sich das Team aussuchen kann und einen Contract aushandeln kann. Aber dass es so läuft, dass sie ihn dann jetzt so verhungern lassen, ich glaube, das hat er so nicht auf dem Radar gehabt.
Ja, das kann, also wie gesagt, der war jetzt halt, ich glaube, die letzten Wochen auch einfach untradable für die Niners, ne? Also durch
Ja,
diese Verletzung.
absolut.
Und ja, ich sag mal, ob die Commanders, die Colts, die Panthers dann die Quarterback-Lösungen bevorzugt haben zu den jeweiligen Pre oder hätten zu den jeweiligen Preisen zu Jimmy G, weiß ich nicht. Und ich glaube, da hätte er doch eine gute Chance gehabt, dann da irgendwo zu landen. Und
Ja.
dementsprechend glaube ich auch, dass der echt auch nächste Offseason da gute Chancen hat, irgendwo der Starter sein zu können.
Ja. Hast du noch einen Quarterback auf der Uhr?
Nein, Quarterbacks bin ich durch.
Gut. Dann lass uns zu den Running Backs gehen. Da habe ich tatsächlich nur einen Kandidaten explizit genannt. Hast du da mehr?
Ja, ich habe,
Dann let's go.
also ich habe sogar theoretisch vier oder fünf.
Eieiei, dann lass uns mal teilhaben, was du hier für Bye-Kandidaten auf der Uhr hast.
Ja, mein erster wäre Kenneth Walker von den Seahawks. Der wurde jetzt ja operiert im Leistenbereich, glaube ich. Und ja, hieß erst, der ist für auch Woche 1 wieder fit. Scheint jetzt wohl auch vielleicht sogar nicht der Fall zu sein. Das lässt den Wert auf jeden Fall ein bisschen sinken nochmal. Und denk mal, da kann man dann mal zugreifen. Ich denke, dass der zumindest mittelfristig dann auch der Starter in Seattle, also nach der Saison, der Starter dann auch wird. Dafür haben sie ihn sicherlich gedraftet. Penny hat nur einen Jahresvertrag und dann denke ich, das könnte eine ganz gute Investition sein, wenn man den jetzt vielleicht ein bisschen vergünstigt bekommt.
Bei Penny gibt's doch auch schon wieder. Der hat, als Hemi hatte der, oder?
Irgendwie Groin, glaube ich. Eine Groin-Injury sogar.
Groin. Wer ist denn bei euch Running Back 3? Sollten beide nicht fit sein? Das wäre ja auch schon wieder ein Kandidat, den man vielleicht
Ja,
auf der Uhr haben sollte gerade.
DJ Dallas oder Gott,
Oh
jetzt habe ich den
Gott.
Namen vergessen. Homer, Travis Homer? Ne,
Ah, Travis Homer.
Travis, ne?
Ja,
Ja, okay. Doch,
Ja.
heute habe ich irgendwie eine Schwäche bei den Vornamen. War ein langer Tag.
Das ist, man merkt, die
Ah.
10 Tage Arbeit ohne Pause, die gehen selbst an dir nicht spurlos
Nee, das
vorüber.
stimmt. Da arbeitet das hier schon mal ein bisschen langsamer.
Alles klar. Gut, also das ist durchaus Seattle Backfield bleibt zu beobachten. Und ja, Kenneth Walker, glaube ich, kann man auch einfach mal aufschreiben und sich im Hinterkopf behalten. Mitte der Saison, dann wird das sicher auch, ich glaube nicht, das weißt du, selbst wenn er dann fit wird, dann dauert es wieder ein bisschen, um fit zu werden und so, die Seattle Offense wird nicht abreißen. Da wird sicher ein Bye-Fenster auch nochmal richtig schön aufgehen.
Das kann ich mir auch gut vorstellen. Also auch wenn Penny dann die ersten Wochen gesund ist und abliefert und es so aussieht, als
Ja,
wenn er
ja.
dann der klare Starter ist. Und ich sag mal, dann können wir nur darauf warten, dass der sich wieder verletzt. Und also
Ja,
vorher
ja, ja.
dann Walker zu kaufen, ist, glaube ich, eine ganz gute Idee.
Definitiv. Gut, ja, ich habe wirklich nur einen explizit und das ist Brian Robinson, der Kollege, der da im Washington Training Camp sowieso schon in der Preseason ganz gut aussieht. Ich glaube einfach, dass er der bessere NFL Running Back ist als Antonio Gibson, auch wenn ich es nicht unbedingt schön finde, denn wir waren ja auch hier große Antonio Gibson-Fans in der letzten Offseason, weil sehr vielversprechende Upside so vor ihm lag. Aber es hat sich nichts davon materialisiert, muss man ehrlich auch einfach dann sich eingestehen. Ich habe heftig adjusted und dementsprechend glaube ich, dass Robinson sich da früher oder später durchsetzen wird, auch wenn er sicher nicht diese absoluten monsterexplosiven Plays wie in Antonio Gibson im Repertoire hat. Aber ein Down-to-Down, sage ich mal, Running Back, da ist er, glaube ich, einfach besser, was versatiler im Rushing Game. Und daher, Brian Robinson ist für mich einfach ein Kaufkandidat, weil ihm das immer noch nicht zugetraut wird von ganz vielen.
Ja, besonders, also ich weiß nicht, ob Robinson, also für diese Saison unbedingt der Kaufkandidat ist. Ja, vielleicht schon, okay. Ich glaube halt einfach, dass keiner da richtig brauchbar sein wird für Fantasy dieses Jahr. Aber letztlich Robinson, natürlich, wenn er sich dann beweist, dann hat er natürlich die Chance. Und dementsprechend wäre ich auch eher bei Robinson at cost als bei Gibson at cost, muss ich ganz ehrlich, also haben wir letzte Woche ja auch schon drüber gesprochen, wo sich die Geister ja offensichtlich auch scheiden, wie wir dann auch an der Diskussion im Discord-Channel gesehen haben. Und wie du schon richtig gesagt hast, ja, letzte Saison, letzte Offseason musste man ja auch relativ hoch bei Gibson sein aufgrund der Upside, aber man, das ist halt die Kunst bei Dynasty, zu wissen, wann man halt auf dem Holzweg ist, beziehungsweise wann der Zeitpunkt ist, das sinkende Schiff zu verlassen. Und der ist bei Gibson eigentlich schon überschritten. Wenn du ihn jetzt im Roster hast, dann
Klar.
kannst du halt darauf hoffen, dass du noch einen findest, der ihn dir abnimmt für einen soliden Preis. Aber wahrscheinlich musst du ihn im Zweifel, wenn du dann selber hoch bei ihm bist, musst du ihn dann wahrscheinlich jetzt schon behalten mittlerweile. Aber ja,
Naja,
ich kann,
ja.
also ich kann wirklich, wenn ihr noch einen vernünftigen Preis und wenn ihr noch einen Gibson Believer findet, dann verkauft ihm den, weil da sehe ich auch echt schwarz. Und wie gesagt, Brian Robinson kann ich daher als Beikandidaten schon einigermaßen verstehen. Ich bin da jetzt nicht so, würde ihn jetzt nicht zwingend kaufen, aber was würdest du denn für ihn ausgeben, an der Stelle mal gefragt?
Für Brian Robinson.
Ja.
Er ist natürlich immer schwierig. Ich will ja als Rebuilder kaufen. Das heißt, ich will keinen Second im nächsten Draft hinlegen. Auf keinen
Nee,
Fall.
würde ich auch nicht.
Aber was will ich halt geben? Habe ich vielleicht den Adam Thielen in meinem Roster drin? Habe ich, boah, was gibt es hier noch so? Ein DeAndre Hopkins, keine Ahnung. Und dann kriege ich einen Brian Robinson und noch ein bisschen was zurück oder so. Je nachdem, was halt auch der Markt gerade so hergibt, muss man sagen. Also es kommt immer auf das Roster dann drauf an, das man hat. Aber ich würde auch zwei Drittrunden-Picks für ihn zum Beispiel ausgeben. Dann wäre ich happy damit. Also nur mal kurz nochmal zu Brian Robinson, weil ich finde echt ein bisschen schade, dass er so auch als Prospect so, ja, wie soll ich sagen, irgendwie unattraktiv gesehen wird. Der hat über 300 Touches gehabt in seinem letzten Jahr bei Alabama. Der hatte 35 Receptions. Das ist nicht wenig. Das ist ein Typ, der ist 6'1 groß, 228 Pfund schwer. Hat 3,3 Yards nach Kontakt pro Versuch gehabt. Und das, also, das ist saustark. Das ist ein guter Running Back einfach. Und ich finde, er ist halt alt gewesen. Klar, er hing halt hinter Najee Harris fest, aber bei Alabama nicht. Also, du musst das mal überhaupt schaffen, bei Alabama so ein klarer Leadback zu sein. Das ist echt, das zeugt von Qualität.
Ja, und ich glaube, ja gut, es lag auch eher am Mangel an Alternativen, muss man vielleicht auch fairerweise an der Stelle im letzten Jahr sagen.
Ja, okay.
Klar, ich glaube einfach, dass der Punkt, warum Robinson so unbeliebt ist, ist einfach, er ist halt wenig flashy, ne? Er ist halt alt, wie du schon sagte, sein Spielstil ist jetzt auch wenig flashy, er macht halt nichts Weltbewegendes, aber alles, was er macht, ist gut, ne? Erinnert mich so ein bisschen an hier Tim Duncan. Ne? The Big Fundamental, ne? Der macht halt alle fundamentalen Sachen richtig, aber nichts so besonders. Ne? Und ich glaube, das ist auch ein bisschen, natürlich, ich sag mal, es geht auch immer ein bisschen um die Flashiness und um die Sexiness und das ist halt Brian Robbins nicht. Ne? Ist dafür auch im perfekten Team. Washington Commanders ist halt auch irgendwie in der Top 5 der unsexiest Teams und das passt halt alles irgendwie zusammen, ne? Deswegen, ja, naja, aber das muss man mal sehen. Also, gut.
Wir werden es beobachten. Wir werden es beobachten, wie es bei Brian Robinson weitergeht. Aber dann lass uns zu deinem nächsten Beikandidaten kommen.
Ja, ich habe hier, und das ist auch als Rebuilder vielleicht nicht so gewöhnlich, aber ich habe mir hier mal Ramondre Stevenson tatsächlich auch aufgeschrieben. Und ich glaube, den hatten wir letztes Mal bei den Contender-Buys auch schon,
Ja.
ne? Aber ja, es ist einfach für mich ein Spieler, der aktuell noch recht günstig ist und der halt einen guten Shot darauf hat, die James White-Rolle plus einzunehmen. Und New England hat auch in der Vergangenheit schon gezeigt, dass sie durchaus Running Backs in gewissen Rollen dann auch fantasy-relevant sein können, ne? Ich erinnere da nur mal an natürlich James White selbst, aber auch an LeGarrette Blount. Und ne, gut, der hat natürlich extrem viele Touchdowns in der Saison gemacht, aber einfach da hat Ramondre für Fantasy auf jeden Fall sogar noch ein besseres Skillset, weil er ein Big Back ist, der halt den Ball fangen kann. Und ja, selbst wenn Damien Harris da die Early Down Work bekommt, dann kann das spannend sein und dementsprechend kannst du ihn dann als Rebuilder vielleicht auch ganz gut verkaufen. Ne, wenn du jetzt sagst, okay, ich verkaufe jetzt meinen Aaron Jones und bekomme dafür Ramondre plus eine Kleinigkeit, ne, dann vielleicht Ramondre und ein Second sogar oder Ramondre und zwei Thirds oder so, irgendwie sowas in die Richtung. Da kann man schon mal überlegen, ne?
Ich kaufe niemandem das ab, von wegen Damien Harris und Ramondre Stevenson sollen beide alle drei Downs spielen. So, Damien Harris hat jetzt so viele Bälle im Camp gefangen, Alter. Damien Harris hat jetzt in wie vielen Jahren NFL und am College einfach keine Bälle gefangen. Das ist nicht sein Spiel, das kann er nicht. Ich bin so sicher, also man kann sich ja nie hundertprozentig sicher sein im Leben. Aber ich glaube, das, was dann als nächstes kommt, unter dieser nicht hundertprozentigen Sicherheit, ist die Sicherheit, dass Damien Harris kein Receiving Back wird
Ja,
in New England. Und daher kann ich das nur hundertprozentig, ja, unterschreiben.
also Damien Harris hat in 3 Saisons in der NFL hatte er 23 Receptions, ne? Also,
Ja.
also so.
Das sind, ich glaube, das sind noch die Bälle, die von, die so von der Line, weißt du, so getippte Pässe, die dann da irgendwie bei ihm in die Hände fallen gefühlt. Also, nee, das ist wirklich absolute der Dump-off mal bei irgendwie einem Second Down, bei dem er am Feld steht. Ey, das kannst du vergessen. Das ist kein Receiver.
Nee, genau. Also, und dementsprechend ist da das schon recht spannend. Na, oder wenn du jetzt als Rebuilder Damien Harris hast, dann trade ihn halt straight up für Ramondre Stevenson. Wenn das funktioniert,
Ja.
also so von der ADP her, sollte das vielleicht sogar noch möglich sein.
Halbwegs könnte das
Also
durchaus
die
sein.
sind in einer
Ja,
Range
würde ich auch
ungefähr,
mal.
glaube ich. Und da wird es
Ja.
sicherlich noch den einen, da kann man immer noch argumentieren mit dem Vorjahresergebnis und sowas. Ne, da
Eben,
wird es sicherlich
ja.
den einen oder anderen geben, der den Deal auch macht aus der anderen Perspektive.
Ja, und sonst legst du halt vielleicht noch irgendeinen anderen Preseason-Dulli drauf. So.
Ja.
Wenn du jetzt hast du uns zugehört, dann hast du letzte Woche Lance McCutcheon geholt
Ja, genau.
und dann verkaufst du den jetzt wieder, nachdem er gleich das nächste große Spiel hatte.
Ja, genau. Oder mit, oder wie heißt der? Kevonte Turpin.
Ah, ja, genau, Cavante
Der
Turpin,
hat jetzt.
der Returner der Cowboys.
Oh, das sah ja gut aus. Wenn ihr mit Return Yards spielt, dann solltet ihr euch den auf Roster holen.
Ja, genau, das stimmt. Gut, wer ist denn dann noch ein Buy-Kandidat für dich? Denn ich habe vielleicht einmal ganz kurz, was ich mir aufgeschrieben habe Richtung Running Backs, generell Backup Running Backs einfach holen. Hier auch am Waiver Wire aktiv sein. Jetzt kommen auch der zweite und dritte Running Back eines Teams hat halt einen gewissen, auch der dritte Running Back eines Teams hat einen gewissen Wert. Da versuchen, wer vor die letzten Wochen und Monate sich Mühe gegeben hat und Jaylen Warren von den Steelers gerostert hat, der hat jetzt wahrscheinlich den Backup Running Back der Steelers eben für $0 Fab geholt. Wenn Najee irgendwas passiert, ist der auf einmal was wert, dann sieht der vielleicht noch ganz gut aus. Schon hast du wieder ein Asset, das du dann verkaufen kannst. Und das ist freies Geld, sage ich mal, das am Waiver rumliegt. Das musst du als Rebuilder unbedingt mitnehmen, denn auch wieder wichtig, wir sprechen ja nicht vom Rebuilder, der jetzt hat schon 7,23 Firsts da in der Bank hat, auf Quarterback zwei Elite-Spieler sitzen hat, drei junge Wide Receiver dazu und es fehlen nur noch die Running Backs. Sondern es geht ja schon auch darum, ah, scheiße, ich bin echt, ich hab's Team an die Wand gefahren, da ist nicht mehr viel Value da oder ich habe einen Orphan übernommen, das war scheiße gemanagt. Jetzt muss man sich in kleinen Schritten wirklich wieder ranarbeiten. Und du hast halt einfach jetzt auch nicht diesen Value im Team, dass du dir luxusmäßig das ganze Wafern schenken kannst.
Ja, genau, richtig. Das ist das. Soll ich meinen nächsten Kandidaten machen? Ich
Yes.
habe Damien Pierce von den Houston Texans. Das sieht so aus, als wenn der der Starter sein könnte. Und da würde ich jetzt einfach mal in den Raum werfen, so Spieler wie Antonio Gibson oder Josh Jacobs, wenn ihr den habt, den einfach mal straight up für Damien Pierce zu bieten. Weil Damien Pierce, wenn er da wirklich der Starter sein sollte und dann abliefert, dann kann es gut sein, dass es einen in der Liga gibt. Ich meine, das haben wir nicht zuletzt bei Michael Carter erlebt oder vorher bei Devin Singletary, der für solche Spieler dann ein First bezahlt. Ne? Und dann sollte man ihn auch
Ja.
verkaufen. Aber so macht man halt aus solchen, also so wandelt man halt so Downtrending Assets wie Josh Jacobs oder Antonio Gibson halt noch in First um, wenn man ein bisschen Glück hat. Das ist natürlich auch ein gewisses Risiko,
Ja.
ganz klar. Aber ich glaube einfach, die Wahrscheinlichkeit dann für so einen First zu bekommen, ist dann höher als für die genannten Spieler.
Ich glaube auch gar nicht, dass du so viel bezahlen musst für ihn, oder? Es sind Gibson und der, sind die schon auf einem Level?
Boah, also
Müsste ich echt mal, müsste ich mal gucken. Also,
also
weil ich bin jetzt kein großer Damien Pierce-Fan, muss ich ehrlicherweise gestehen, aber deswegen, ich weiß jetzt nicht, wo er im Moment geht. Aber ich check's mal kurz. Ja, doch, das dürfte ziemlich gut passen, tatsächlich.
ja, also
Ja,
in
ich bin auch bei Damien Pierce im Zweifel, wenn es darum geht, Gibson oder er, schätze ich. Ich glaube, das
ja,
muss man schon ehrlich so sagen.
genau, und darum ging es mir jetzt einfach. Es ist jetzt für mich nicht, ich gehe jetzt nicht los und investiere jetzt meinen 23er Early Second in Damien Pierce halt, ne? Auch weil auch das kann sich auszahlen, okay, aber das ist nicht das Risiko, was ich da unbedingt eingehen will. Es geht mir eher darum, ich habe jetzt Josh Jacobs oder Gibson und werde die halt schwerlich los und habe jetzt vielleicht, Damien Pierce sitzt jetzt vielleicht bei einem, ja, eventuell Contender auf dem Roster und dann geht man da hin und sagt einfach, ey, ne, willst du nicht einen von den Spielern haben, die können dir ja vielleicht mehr Punkte liefern oder haben in der Vergangenheit, ne? Wie das halt so ist, den Deal wird wahrscheinlich auch noch nicht mal mehr jeder nehmen heute, ne? Ist ganz klar, aber ich glaube, das ist ein Deal, wo du zumindest eine Aussicht auf Erfolg hast. Wenn
Ich kann dir da nur zustimmen und finde, da kann man gleich den nächsten Kandidaten, sage ich mal, wieder mit aufnehmen. Der hat aber deutlich weniger Preseason-Hype bekommen und war auch in bei meinen Contender-Buys dabei. Er ist mir jetzt gerade eigentlich so gekommen. Nachdem du schon hier getrickst hast und einfach einen generellen Buy reinnimmst, mache ich das auch. Isaiah Spiller, wir haben heute schon ausführlich über ihn gesprochen, aufgrund der Devi-Frage. Ich finde ihn echt alles in allem unterschätzt. Jetzt ist er auch noch verletzt, irgendwie. Und ja, und ist jetzt im Moment Week to Week. Also mal schauen, ob er überhaupt zum Season Opener fit ist. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass da ab Woche 2, 3 irgendwas kommt. Auch Isaiah Spiller würde ich mir mal einfach ins Notizheft schreiben. Und wenn ihr da eben auch, es finde ich halt auch ein attraktiver Spieler, zu dem ich quasi switchen würde von diesen in Anführungsstrichen verbrauchten Oldies, die vielleicht noch eine produktive Saison im Köcher haben, aber die euch nichts bringen. Isaiah Spiller gehört im Vergleich dazu die Zukunft.
ja, und ich glaube, Spiller ist ja sogar noch günstiger zu haben, ne? Also
Ja, safe,
ich
auf
glaube,
jeden
da
Fall.
brauchst du halt noch nicht mal so einen Spieler investieren, die ich jetzt genannt habe, aber ich glaube, da kommst du schon deutlich günstiger dann ran.
Ja. Denke ich auch. Denke ich in der ähnlichen Range wie Ramondre und Harris, oder?
Ja, ich glaube sogar tatsächlich noch ein bisschen später.
Noch
Ja,
günstiger, ja? Okay, krass.
also
Ja, das wäre natürlich nice. Auch ein Rashad Penny zum Beispiel wäre jemand, den ich dafür gern abgebe, wenn ich den noch habe. Und jetzt sind wir halt wieder mehr im Redraft-Modus, in Anführungsstrichen.
ja.
Alle haben wieder mehr Bock auf Gewinnen. Auf einmal wird Rashad Penny als Starter der Seahawks wieder interessant.
Ja.
Und dann
Ja, das ist halt auch.
auf ins letzte Hurra.
Ja, Penny ist natürlich dann auch so oder so ein Riesen-Sell, egal was ich mache.
Ja, absolut.
Genau. Ja,
True.
ich hätte jetzt hier noch, und da will ich jetzt gar nicht zu sehr drauf eingehen, aber ich hätte jetzt noch die beiden Whites, Rashad White und Zamir
Ja.
White. Ja, die sind beide eben, Ja, wenn ich Josh Jacobs schon verkaufe, dann kaufe ich halt Zamir White. Einfach weil der von diesem Regime gedraftet wurde. Sah auch in der Preseason okay aus und ne, den Shot nehme ich halt zu
Ist
einem
ein cooler
angemessenen
Spieler.
Preis. Ne? Und
Ja.
Rashad White, ja, sah halt gut aus. Leider Lenny vor der Nase, ne? Aber wenn was passiert, dann
Ja.
nehme ich halt vielleicht Rashad, oder er kann vielleicht auch in der Offense so eine Rolle spielen. Das ist halt das so.
Zamir White ist einfach auch ein geiler Rusher, muss man sagen.
Ja.
Der wird wahrscheinlich im Passing Game wirklich nicht viel Value haben, aber das ist ein geiler Rusher. Hat man auch direkt wieder gesehen. Gut, dann würde ich sagen, rüber zu den Wide Receivern. Ich starte mal mit einem ersten, der ist sehr obvious, Calvin Ridley. Ist natürlich im Moment günstig zu haben. Keine Ahnung, ehrlich gesagt, ob er wieder spielen wird nach diesem Jahr und so. Ich finde, dieses ganze Gambling-Ding und so, das ist mir ist das alles auch ein bisschen shady, was die NFL da machen will. Sie hat ihn ja, glaube ich, auch nur erstmal ein Jahr gesperrt und schaut sich die Situation dann nochmal an, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ob sie ihn quasi, dann sind wir wieder in diesem Reinstatement-Ding und so wie das auch bei Josh Gordon war, glaube ich. Und ja, da einfach mal gucken, was passiert. Im Moment kann man davon ausgehen, dass er nächstes Jahr dann wieder spielt. Was er dann für einen Wert haben wird, muss man auch mal sehen. Der wird dann nicht auf einmal wieder ein Second- oder Drittrunden Startup-Pick werden, natürlich. Aber trotzdem, kannst du ihn im Vergleich zu jetzt, wird er schon ja, 4, 5 Runden irgendwie im Startup zulegen, denke ich. Und daher würde ich mal den im Moment als Buy-Kandidaten mit aufnehmen.
Ja, alles gut. Also, du wirst in ihn nicht mehr als einen Drittrunden-Pick investieren müssen. Und wenn du ihn jetzt irgendwie in einem Deal mal mitnehmen aufnehmen kannst oder sowas, dann kann man das schon machen, ja. Also.
Ist halt nicht der gleiche, wie sagt man, oder wie soll man sagen, der gleiche Value, der am Ende des Regenbogens auf dich wartet. So, wenn du
Genau.
dann ein Jahr gewartet hast auf ihn, so wie das jetzt bei Watson war, als man dann schon irgendwie wissen konnte, sobald er wieder spielt, wird er halt wieder ein First-Round-Starter-Pick werden. Ridley, mal schauen, wird dann auch 28 sein. Ja,
Ja, das ist alles doch ein
wir
bisschen.
kennen das Thema mit diesen 28-jährigen Wide Receivern und so.
Ja, genau. Ja,
Genau.
ich würde dann mal mit Amon-Ra St. Brown gehen, tatsächlich. Und einfach, also ich sag mal, du wirst ihn jetzt nicht super günstig bekommen. Ne? Einfach, er hat letztes Jahr zum Saisonschluss abgeliefert und natürlich die Argumentation dagegen, dass wenn alle fit sind, er dann wieder ins zweite Glied rückt, beziehungsweise natürlich nicht mehr diesen Target Share haben kann oder sollte, verstehe ich auch. Aber andererseits, was ist, wenn er den wieder hat, weil er einfach gut ist? Und dieses Szenario, wenn es auch vielleicht nicht das Allerwahrscheinlichste ist, würde ich halt auf jeden Fall mal in den Ring werfen. Und ich sag mal, in der einen oder anderen Liga kriegst du Amon-Ra halt bestimmt auch schon für nicht einen allzu teuren Preis. Und wenn er dann wirklich ausrastet und so stark wieder spielt, dann ist es halt ein Jackpot, ne? Und wenn er mittelmäßig spielt, verliert er wahrscheinlich nicht viel an Wert. Und dementsprechend, ja, ich würde es vielleicht hier und da mal probieren.
Würdest du George Pickens für ihn abgeben?
Nein.
Deinen quasi dann Early Projected Second?
Wahrscheinlich auch nicht. Eher so Spieler, jetzt muss ich mal gerade schauen, in welcher Range wir uns da so bewegen. Aber wenn ich jetzt als Rebuilder sage, okay, ich habe jetzt hier noch Keenan Allen im Roster rumsitzen und sage Keenan Allen gegen Amon-Ra und ein Third beispielsweise. Ich glaube, das sollte man auf jeden Fall machen.
Ja, ich denke, man muss wahrscheinlich auch ohne den Third damit leben können, oder?
Ja,
Also.
weil jetzt so eine Idee einfach mal
Ja, absolut.
so, also sowas in die Richtung könnte ich mir da vorstellen auf jeden Fall. Ja. Oder, keine Ahnung. Ich würde auch einen Jerry Jeudy abgeben für Amon-Ra und vielleicht, da würdest du sogar vielleicht noch was auf Amon-Ra dazu bekommen.
Ja,
So, also auch
könnte durchaus sein.
ist jetzt nicht der
Ja.
jüngste Spieler, den ich jetzt genannt habe, aber War nicht der älteste Spieler, aber sowas in die Richtung wären so Namen. Oder wenn ich jetzt als Rebuilder Michael Thomas im Roster habe und dann einfach mal probieren, straight up für Amon-Ra St. Brown zu traden, ich glaube, das wird hier und da klappen.
Ja, da kann man dann halt auch im Notfall halt einfach auch noch ein bisschen was drauflegen. Irgendwas anderes versuchen, noch einen anderen Spieler zu finden im Roster, der auch noch entweder produktiv ist oder ein bisschen Preseason-Hype und so. Irgendwie halt, um sich zu verjüngen auch und um den nächsten Shot zu haben auf einen Spieler, der wirklich an Wert zulegen kann.
Ja, also sowas, das würde ich durchaus auch mal machen.
Ja. Guter Punkt. Okay, ich habe dann noch ein paar Spieler. Ja, ich habe so ein bisschen mir auch gedacht, was ist, wenn man halt für seine Spieler keine Picks einfach mehr bekommt? Was ist, wenn es ein Backup-Running-Back ist, der dann irgendwie vor einer guten Woche steht, aber der andere will einfach keinen Second für ihn ausgeben, den Third hat er nicht. Keine Ahnung, was sind Spieler, die ich dann auch versuche, vielleicht einzukassieren, die einen sehr, sehr, sehr niedrigen Wert haben, aber wo ich glaube, dass sie. Aber ich persönlich glaube, dass sie Undervalue sind. Da ist natürlich Jacoby dabei. King Kobe muss ich auf jeden Fall nennen an der Stelle. Es bringt ja einfach nichts. Laviska Shenault, ich hoffe einfach, dass die Jaguars ihn cutten und er woanders eine gute Rolle spielen kann. Und als dritten hätte ich noch Russell Gage. Alles Spieler, die halt irgendwie relativ viele Targets bisher in ihrer Karriere sich verdient haben. Und die wirklich sehr, sehr, sehr billig sind. Und daher mal sehen. Ich weiß nicht, ob die nicht noch ein bisschen Upside haben.
Ja, das weiß ich halt nicht, ne? Also, das Problem ist halt, bei zum Beispiel einem Russell Gage ist das Problem, ja, wo ist sein aktueller Wert? Der wird wahrscheinlich jetzt Early Third gesehen oder wurde er, ja, ob er das jetzt noch wird, aber für einen Third, so, und die Frage ist, wie gut muss Russell Gage sein, damit du 23 Second oder einen Second für ihn bekommst halt, ne? Puh, das fällt mir halt schwer. Also, klar, das ist jetzt nicht unmöglich, aber das ist schon echt schwierig, schwierig.
Ja, man muss dann wirklich auch viele teasern. Da gebe ich dir schon recht. Dann geht's halt wieder los. So, dann bekomme ich dann, wenn Russell Gage gut spielt, bekomme ich halt dann wieder einen der Rookies, die irgendwie in der zweiten Runde gegangen sind. Kann ich mich dann da so langsam hocharbeiten? Also ich sage jetzt auch nicht, dass du dann das Gage oder Jacoby jeweils ihren Wert jetzt hat vervierfachen werden. Das würde ich jetzt auch, halte ich jetzt für ausgeschlossen. Aber Baby Steps, Alter. Das hilft ja nichts.
Ja. Okay. Ja, ansonsten hätte ich noch DK Metcalf auf jeden Fall. Ich meine, der ist ja ein, also ich finde, also da ist der Markt auch schon echt, also hat vielleicht sogar schon ein bisschen überkorrigiert. Und da will ich einfach mal gucken. Ich habe jetzt mal gerade hier auch Keep Trade Cut aufgemacht, um einfach zu sagen, okay, wo kann man sich da bewegen? Und er ist in einem Tier mit Tyreek Hill beispielsweise. Und ich glaube nicht, dass du Tyreek Hill straight up für die, also dass du DK Metcalf bekommst straight up für Tyreek Hill. Also das halte ich für nicht möglich, aber zumindest wenn du da dann noch mal was drauflegst und hast dann vielleicht noch irgendwie, gute Frage, irgendwas Älteres, Produktives,
Ja, der klassische Adam Thielen.
der klassische Adam
Das
Thielen oder auch wenn du. Ja, und Robert Woods zum Beispiel, auch aus der so vielen 2.0, finde ich so ein bisschen.
Ja.
Tyler Lockett wäre hier noch ein Begriff natürlich. Solche Spieler, also wenn du so einen dazulegen kannst, und da würde ich sogar vielleicht noch irgendwie eine Kleinigkeit drauflegen, um die Kelly da zu bekommen. Also das wäre für mich auch ein absoluter Must-have-Deal, ne? Oder mal, wenn du jetzt Mike
Ja.
Evans hast und legst da noch was drauf, um DK zu bekommen an einen an einen Contender. Sowas wäre eine
Ja,
gute
ja.
Sache.
Absolut. Der ist nämlich wirklich unterschätzt. Da kann ich dir nur zustimmen. Das ist ein durchaus interessanter Spieler. Jameson Williams, glaube ich, kann man an der Stelle, sehe ich gerade, ist in einer ähnlichen Region unterwegs. Den kann man sich auch mal an sich überlegen, einfach weil ich glaube, dass da auch so ein bisschen ins Notizheft auch wieder schreiben, der wird auch verletzt, also erstmal so auf der Injured Reserve sein, während dann alle anderen Hype kriegen und so weiter und ihn, weiß ich nicht, so wie halt alle Fantasy-Manager so sind, wird er dem ein oder anderen in Vergessenheit geraten und der Hype wird sich sehr, sehr legen.
Ja, er ist auf der PUP auch, ne? Also die ersten vier Spiele wird er
Genau.
als Safe verpassen. Und wenn man dann so in Woche 2, 3 da mal anklopft, warum nicht?
Ja, genau. Gut. Das wäre es bei mir schon gewesen mit den Receivern, die ich konkret besprechen wollte. Wie schaut es bei dir aus? Gibt es noch was?
Ja, ich hätte vielleicht noch, und das folgt so ein bisschen dem Jameson Williams Muster, zwar ist der jetzt wieder fit, aber ich würde vielleicht noch Christian Watson mal nennen. Weil, also klar, bei all dem Hype um Romeo Doubs ist da, also der auch gerechtfertigt ist, meiner Meinung nach, alles okay, aber Christian Watson hat hohes Draftkapital bekommen und wird, glaube ich, mittlerweile also schon so fast vergessen. Und ich weiß nicht, also ich bin jetzt kein riesen Christian Watson-Fan und sage jetzt, der wird hier, wer weiß, was sein, aber naja, also wenn ich den irgendwie ganz günstig bekommen kann und einer sagt jetzt, boah, Dubs ist jetzt da, Watson wird völlig irrelevant sein, dann gucke ich doch mal vielleicht, dass man den auch in einem Deal so als, bevor ich einen Third nehme, nehme ich vielleicht auch Watson. So als Throw-in.
Oh ja. Wie siehst du Dubs versus Watson 1 gegen 1?
Ja, ist schon schwierig. Ich glaube, den würde ich aktuell in keine Richtung machen, ne? Also die sind für mich value-mäßig ziemlich auf einem Niveau. Beide irgendwo. Ne? Also ich glaub, wenn ich den einen hätte, würde ich nicht für den anderen traden. Also so straight up.
Also es ist richtig. Es ist richtig krass, wie da der Value, sag ich mal, wirklich nach unten ging seit Rookie Draft Season, oder? Also bei Watson.
Ja.
Der ging ja, also gefühlt ging doch der in jedem Rookie Draft in der ersten Runde. Und würde das
Ja,
jetzt im
erste oder
Moment
Anfang
noch?
zweite, genau.
Oder halt erst der Anfang zweite, ja, manchmal auch noch, das stimmt.
Ja, also mittlerweile wäre er wahrscheinlich wenn überhaupt, ein Late Second, ne?
Ich glaube auch, dass er sich langsam auf Late Second an sich so oder mit to Late Second. Ich glaube, er hat auf jeden Fall schon eine Runde verloren. Man muss immer dazu sagen, diese Ende erste Runde, das hat niemand gern gepickt da in der
Nee.
Ecke. Das war halt ugly. Es war keine gute Draft Class, deswegen man braucht jetzt auch nicht sagen, da hat jemand einen richtigen First in Anführungsstrichen investiert. Aber es geht auf jeden Fall wirklich, es ging deutlich nach unten. Aber gut, das nur kurz eingeworfen. Mal sehen, wie es dann weitergeht. Ich glaube, zum richtigen Preis muss ich auch sagen, jetzt wäre ich durchaus auch mal dabei, ihn einzukaufen und einfach zu gucken.
Ja, es gibt halt, das Ding ist halt, ich gucke jetzt gerade so ein bisschen auf die Rookie-Rankings, es gibt halt auch Faller, ne? Ich sag mal, John Metchie beispielsweise ist
Ja,
halt auch
klar, okay.
aus allem rausgefallen, ne, logischerweise. Und da gibt es halt auch so ein paar Spieler, die auch seit dem Rookie-Draft dann auch abgeschmiert sind. Dementsprechend, ja, würde er wahrscheinlich irgendwo, ich meine, gut, keiner wird mehr einen der Quarterbacks, also außer Pickett, glaube ich, so früh nehmen, wie sie gegangen sind. Ich denke, dass auch das würde sich korrigieren und sowas, ne? Ja.
Ja, das stimmt. Das ist richtig. Brian Robinson gefühlt schon der größte Riser, oder? Also mit Dubs und Tolbert
Ja,
vielleicht noch
Damien
ein
Pierce
bisschen.
würde ich schon nennen. Damien Pierce, glaube ich, der größte Riser.
Ja, okay. Ja. Ja,
Ansonsten.
fair. Ja, stimmt. Ja.
Also.
Spannend, spannend.
Isaiah
Okay.
Pacheco, ne?
Ja, gut, okay, stimmt.
Dubs.
Das ist. Alter, Isaiah Pacheco ist der Todescell aller Cells, Alter. Also, ich
Natürlich.
muss ihn wirklich, ich habe ihn in einer Liga, ich muss ihn für irgendwas verkaufen. Ich habe jetzt noch eine Woche Zeit. Ich sag's euch. Es ist die internationale C2C-Liga, da hören hier die wenigsten zu, deswegen, diejenigen hätten es wahrscheinlich nicht gekauft, aber. Den, also ich glaube nicht dran. Vielleicht täusche ich mich ja auch, aber ich glaube halt gar kein Meter an Isaiah Pacheco.
Ja, gut, ich meine, die Frage ist halt, was man für ihn bekommt, ne? Also, wenn du
Genau.
einen Third für ihn bekommst, dann kannst du ihn halt auch genauso gut behalten, meiner Meinung nach.
Ja, es ist halt in der C2C-Liga. Also ich hätte ihn ja für ein Third verkauft, aber da kann man ihn nicht verkaufen. Das heißt, das ist ein größeres Problem.
Ja, und ich glaube, wenn du ihn für einen Third nicht verkaufst, dann hältst du ihn halt besser. Da ist das Upside, ihn zu halten, und
Ja.
diese 5% Chance, dass er halt was ist dann halt vielleicht schon mehr wert als der Fourth oder so. Ja, gut, also in der Devi oder C2C-Liga hat ein Fourth-Round-Pick ja noch ein bisschen mehr Wert, aber ja, puh.
Also, ich muss sagen, vielleicht bekomme ich ihn ja einfach für einen anderen Rookie halt getradet. Ein Dulcich hat wenig Hype. Bellinger jetzt halt hier bei den Giants. Ganz ehrlich, ich glaube, den hätte ich im Moment lieber als Isaiah Pacheco. Aber mal sehen, ich muss mich da nochmal genauer mit beschäftigen, wie ich den jetzt irgendwie unter die Leute bringe. Gut, ich habe einen Tight End auf der Liste und das ist mein alljährliches Happening. Ich muss wieder Noah Fant erwähnen. Sorry, not sorry. Ich glaube immer noch, dass er eigentlich ein guter Spieler ist. Und ich generell da vielleicht auch mal ein bisschen prozessmäßig. Du hast es ja bei DK gesagt, das ist jetzt in einem anderen Preisregal, aber ähnliches Prinzip. Einfach ein Spieler, an den man an sich glaubt, in einer schlechten Situation, der deswegen niedrig bewertet ist, den versuche ich halt zu kaufen.
Ja, ich bin jetzt ja Fan.
Ich weiß, du bist von Noah Fant nicht überzeugt. I know, I know.
Ja, alles okay. Also wie gesagt, zu dem aktuellen Preis bin ich vielleicht sogar mehr in, als ich es je war. Ne? Also muss ich vielleicht auch sagen. Ne? Das ist halt dann auch okay, weil du halt nicht so viel ausgeben musst. Ja, also
das stimmt.
ich würde hier, und das ist bei High, ist mir klar, aber ich würde hier vielleicht sogar Kyle Pitts nennen.
Boah, echt, boah, krass, okay, ja.
Ja, also und hear me out. Keine Ahnung, wenn du jetzt so McCaffrey, Kapp oder solche Leute hast und kannst da irgendwie ein schönes Bundle an einen Contender vergeben und dafür Picks bekommen, wenn du jetzt zum Beispiel die Top Quarterbacks, also man hat dann halt so gewisse Assets, die man vielleicht kaufen kann, die auch langfristig interessant sind, und wenn du die Top Quarterbacks nicht bekommen kannst, dann vielleicht ist Pitts halt eine Alternative dazu, wo man sagen kann, okay, den verkaufe ich jetzt, oder wenn ich Jonathan Taylor als Rebuilder habe und gehe dann, sag dann, okay, ich trade den vielleicht für Pitts und ein Second oder sowas, dann sowas würde ich halt interessant finden, solche Szenarios, ne? Deswegen ist jetzt keiner, wo ich hingehe und sage, ey, ich habe jetzt hier als Rebuilder drei First-Round-Picks, aber jetzt kaufe ich dafür mal eben Pitts ein, ne? Also das ist nicht der richtige Weg, aber wenn ich, es gibt ja mal Ligen, wo zum Beispiel auch die First schon alle verteilt sind an andere Rebuilder und du sitzt dann da und denkst, boah, Alter, eigentlich ist mein Team viel zu scheiße, und jetzt will ich eigentlich auch rebuilden und kann aber keine Picks bekommen. Und dann muss ich halt ein bisschen erfinderisch werden und kann das vielleicht so machen.
Waller plus CMC verscheppern.
Ja, pf, sowas zum Beispiel.
Würdest du das bezahlen?
Als Rebuilder?
Für Pits? Ja.
Das ist natürlich schon eine Menge. Also ich würde auf jeden Fall irgendwie noch,
Das ist eine Menge Holz.
ich würde noch probieren, irgendwie was reinzubekommen. Ne? Also wenn ich die beiden, also wenn ich das Paket schon für irgendwie etliche andere Sachen angeboten habe, und das ist so mein, das wäre so mein, vielleicht der letzte Deal, den ich nehmen würde, wenn ich wirklich keine andere Möglichkeit habe, meine Winnow-Assets zu verscherbeln. Und das ist aber nicht der ideale Deal für einen Rebuild auf jeden Fall. Da kannst du besser dann irgendwie
Stimmt.
Waller und CMC vielleicht noch einzeln verkaufen und sagen, irgendwie, da kriege ich mehr raus. So, wie gesagt, es wäre so der letzte, also ich könnte es mit Schmerzen akzeptieren.
Leider hat wirklich jeder verstanden, wie außergewöhnlich die Rookie-Saison von Kyle Pitts war. Daher ist es da sehr schwer machbar, noch was zu kaufen. Das letzte Kauffenster ist da irgendwie November, Dezember oder so zugegangen, bevor dann alle wirklich so als Dynasty Season in der Off-Season quasi auch für alle wieder angefangen hat, dann ging es los damit. Alter, wie krank war denn das, was Kyle Pitts abgerissen hat, und seitdem ist es völlig unmöglich geworden, ihn zu kaufen.
Ja, er ist halt wahrscheinlich das, also das in Top 3 Non-Quarterback, er ist, ne, vom Wert her.
Also in Tight End Premium
Ja.
mit festem Tight End Spot ist das der erste Non-Quarterback, den ich vom Board nehme.
Ja, ich habe, wir haben gerade den Draft in einer Two-Tight-End-Liga gehabt, und da habe ich ihn an 1,9 noch bekommen, und
Alter.
da
Alter.
da habe ich so innerlich ein kleines Fest gefeiert, muss ich sagen.
Ja, das ist krass. Das ist echt krass.
Und
Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass er da 104, sage ich mal, weg ist.
ja, da, wie gesagt, ist Chase noch vor ihm gegangen sogar.
Junge, Junge, das ist ein Fehler. Aber gut.
Ja, das.
Sei es drum, das zu den Buys. Ich würde sagen, dann lass uns zu den Sells kommen. Was, also, und wir haben hier nicht die 1000 Spieler genannt, aber so ein bisschen vom Prinzip her, wie gehst du es an? Du hast ja vorher schon gesagt, produktive Spieler verkaufen, dass du keine Punkte machst, alte Spieler verkaufen, die steigen im Wert nicht, sondern fallen. Ich bringe immer wieder gerne Tinosauriers Beispiel, dass er als Rebuilder vor einer Saison noch Kenny Golladay gekauft hat, weil der günstig war. Da war der Wert gerade am Boden, am Tief. Punkt angekommen und dann geht die Saison los und man merkt, oh, das war nicht der Tiefpunkt, das ist immer noch nicht der Tiefpunkt, jetzt ist der Tiefpunkt erreicht und dann ist blöd. Von dem her, ich glaube, wir sind da so, also ich glaube, das hat man einfach gelernt, auch mit der Erfahrung, dieses in Anführungsstrichen billige Wetts kaufen und dann im Oktober verkaufen ist ein ganz heißes Eisen. Ich glaube, das kann man nicht wirklich empfehlen, oder?
Ja, das kann mal klappen, das kann mal klappen, aber
Halt auch gar nicht mit dem Hebel, den man sich dann immer so vorstellt,
ja,
ne?
das Problem ist halt einfach, genau,
Also.
der Wertgewinn ist in der Regel nicht groß genug. Also, wenn du einen gewissen Spieler für einen Third kaufst und für einen Second wieder verkaufst, ja, ist nice to have, aber wenn du dann im Gegenzug irgendwie noch einen für einen Third kaufst und den gar nicht mehr loswirst, wie ein Golladay zum Beispiel,
Ja.
dann, ja,
Ja,
ist halt
oder denk einfach nur,
ungünstig.
selbst wenn ihr jetzt auch einfach ganz Beispiel, falls ihr jetzt erst relativ neu auch zuhört und dazugekommen seid zum Thema Dynasty, wenn jetzt dann Michael Thomas, und DeAndre Hopkins, ihr denkt vielleicht, DeAndre Hopkins, ah, der ist gerade suspendiert, deswegen ist der Value so niedrig. Ich investiere jetzt meinen Second in ihn und verkaufe ihn dann während der Saison für einen First. Es wird aller Wahrscheinlichkeit nach nicht klappen.
Nee, außer du findest halt einen ganz do also ganz doofen. Ja, das ist halt immer das, ne? Also man muss halt
Nee.
sagen, klar, ne, es sind immer 11 andere Owner. Wenn du einen doofen findest, reicht es ja so, aber da heißt es auch ein bisschen, kennen so deine League Mates und da kommt es immer auf die.
In so einer Liga wirst du ihn wahrscheinlich jetzt gar nicht für einen Second, also so kaufen können, ne? Das ist immer so ein bisschen
Ja.
das Problem, oder?
Ja, kann schon sein, aber das ist immer so ein bisschen das Spannende. Also,
Fair,
ja,
ja.
das ist immer. Also, da kommt es auf viel auf Fingerspitzengefühl an, aber in der Regel gebe ich dir schon recht, ist das halt eigentlich eher eine Losing Bet. Ja.
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 Dann, wen hast du denn wirklich jetzt? Hast du einen konkreten Namen für uns oder möchtest du mit dem nächsten so Prozessbeispiel irgendwie kommen?
Ja, also gut, ne? Konkrete Name, man könnte jetzt zum Beispiel Christian McCaffrey nennen, wenn ich jetzt, also jetzt aktuell wird er wieder überall über ihn diskutiert als 101 in Redraft-Ligen, was auch durchaus legitim ist natürlich, aber das solltet ihr vielleicht nutzen, um ihn dann einfach auch ja, schlussendlich zu verkaufen, wenn ihr keine Chance auf den Titel habt, ne? Dann sollte er wahrscheinlich am besten verkauft werden. Da würde ich auch kein Risiko eingehen, dass er sich vielleicht nochmal verletzen könnte oder irgendwas. Da würde ich jetzt einfach ja, ein vernünftiges Angebot nehmen, ne, und dann damit rennen.
Auch der 1:1 Move jetzt zu Breece Hall, auch der hat im Wert jetzt gerade ein bisschen gelitten,
Easy.
weil auch wieder Overreaction zur Preseason, genau, eben. Und auch da würde ich dann sagen, so, zack. Einmal rüber und fertig ist die Nummer mit CMC.
Ja, das wäre für mich, also wenn ich den Deal hinbekommen kann, das wäre für mich immer Smash.
Ja. Vielleicht dann noch so generell, glaube ich, eine Regel, die ich mir aufgeschrieben habe, als Rebuild Sell ist potenziell alles. Es gibt keinen Nicht-Sell für mich. Wenn da der Preis stimmt, dann verkaufe ich. Ich verkaufe eben auch meine, in Anführungsstrichen nennen viele immer so Cornerstone Assets. Ich verkaufe da auch, wenn es ist ein Josh Allen, ich verkaufe auch einen Justin Jefferson, Ja'Marr Chase, im Zweifel auch einen Kyle Pitts. Wenn mir jemand drei First-Round-Picks für ihn gibt, ja, dann muss ich es halt einfach annehmen, das hilft nichts. Dann, auch so gerne ich dann diesen Spieler habe und mir die Zukunft mit ihm ausmale, die nächsten 10 Jahre, ich muss auch realistisch sein und wissen, dass ich mit den anderen deutlich mehr Value generieren kann. Deswegen potenziell alles wird verkauft und im Besonderen gucke ich mir die Top 18, Top 24 Dynasty Assets immer an und schaue, kann ich die irgendwie shoppen, wenn ich die im Kader habe. Nicht auf Zwang, also. Ich habe auch gerne jetzt im Moment als Rebuilder einen Quarterback-Room mit Trey Lance und Deshaun Watson. Da muss ich überhaupt nicht verkaufen und so, aber ich sag's dir, wenn Trey Lance smasht die ersten 8 Wochen und irgendwie ein Top 5 Dynasty Quarterback ist plötzlich, dann ist der auch ganz schnell auf dem Trade-Block und dann werde ich auch versuchen, das zu vergolden.
Ja, genau, wichtig hier ist nochmal rauszustellen, ich gebe dir insoweit recht, dass ich die Spieler auch, also niemand ist unverkäuflich, ganz klar, aber ich will halt diese 10% mehr, 15% mehr im Preis haben, wenn ich jetzt
Okay.
Rebuilder bin, weil ich will nicht den, ich sag mal, Marktpreis, weil das bringt mich im Zweifel nicht voran, sondern wenn ich diese Assets verkaufe, dann will ich wirklich den Premiumpreis für diese Assets haben. Und dann bin ich da auch durchaus bereit, die zu verkaufen, aber nicht für den Marktpreis.
Ist immer schwierig, dann ehrlich gesagt, da einen Marktpreis festzulegen, weil
Ja,
da,
klar.
weil das, weil du kriegst immer so viele Assets, du bekommst ja dann nicht. Du machst ja nicht den Lateral Move von dem einen Top-10-Spieler zu dem anderen Top-10-Spieler, sondern du gehst ja dann eigentlich runter in, hey, ich gebe dir, weiß ich nicht, ich gebe dir jetzt für, sagen wir, Ja'Marr Chase, biete ich dir zwei Firsts und Devonta Smith oder so. Und dann ist halt so, ja gut, okay, wahrscheinlich ist kein, wird keines der Assets mal so viel wert wie Ja'Marr Chase, aber ist es vielleicht doch schlauer, das Paket zu nehmen, weil es sich entwickeln kann.
Ja, da kommt sicherlich dann auch, und das sind immer diese Nuancen, deswegen halt eigentlich auch immer diese Aussage, drei First-Round-Picks oder sowas machen wir natürlich auch, ganz klar, aber es ist halt natürlich immer nur
Ja.
die halbe Wahrheit, weil wenn
Ja,
mir einer
klar.
ein Late 23 First und ein Late 24 First und Devonta Smith für Ja'Marr Chase bietet, dann muss ich sagen, nö, mache ich nicht, weil, ne, also das wird mir nicht ausreichen, weil dafür ist mir das Risiko einfach zu groß, dass ich da wirklich dann keinen Value-Gewinn habe, ne? Und da muss dann schon ein bisschen vom Preis her schon ein bisschen mehr Premium drin sein, dass es sich dann für mich lohnt.
Ja, ich glaube, dann einfach auch, gucke ich doch auch immer wieder gern Startup ADP an und schaue, hey, ist ein Erstrundenpick, den ich hier abgeben würde, aber keiner der Premium Top 5 eben, bekomme ich denn mindestens mal einen Drittrundenpick und einen Fünftrundenpick zum Beispiel zurück.
Ja.
Und dann würde ich, obwohl es halt so schwer ist, sich von Ja'Marr Chase zu lösen, würde ich halt einfach, ich glaube, man muss halt einfach dann auch einsehen, Alter, vielleicht mit. Es ist schon ein krasses Luxusgut, das du halt so mit dir rumschleppst, das, wo der Wert nur in eine Richtung gehen kann.
Absolut,
Und es ist nicht die gute.
absolut, aber dafür, ich meine, aber was für Panik muss ich bei einem Ja'Marr Chase tatsächlich haben? Also, so, das
Nee,
ist halt
musst du
jetzt, wie
keine
gesagt,
Panik haben, absolut.
ich muss ihn ja nicht panisch verkaufen und wenn mir dann irgendwie der Wert nicht gefällt für das Angebot, dann würde ich halt auch
Ja,
sagen.
du weißt ja, was für eine Panik mussten wir bei Cam Akers haben.
Ja, gut, Injury,
Es war, glaube ich,
Achillessehnenriss,
so,
ja,
ja,
gut.
aber das, wenn du halt ein Asset hast in deinem Kader, das so viel Wert einnimmt von deinem prozentualen Gesamtwert, du kannst es nicht beeinflussen. Es kann halt passieren. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass man deswegen den Unterwert verkaufen soll, ne, um Gottes Willen, aber du hast ja den Luxus, den kannst du ja richtig gut verkaufen sogar. Für den bekommst du ja wirklich was. Das ist ja jetzt keiner so, wo ich, wie weiß ich nicht, jetzt hat eben einen Verkauf mal als Rebuilder. Wenn du obvious Rebuilder sein willst, dann Alvin Kamara in der Liga, wo jeder weiß, dass du ihn verkaufen willst.
Natürlich.
Das wird ein richtiger Pain.
Ja, ne,
Und ein Ja'Marr Chase, da,
ja,
ja.
ich sag nur damit, klar, das ist eine völlig unterschiedliche Situation. Ich sag nur damit, dass wenn du ihn verkaufst, du musst als Rebuilder, wenn du dein Team, wie du es immer sagst, an die Wand gefahren hast, so, dann
Ja.
bist du halt darauf angewiesen, diese wenigen guten Assets, die du hast, oder wertvollen Assets, die du hast, eben zu einem vernünftigen Preis zu verkaufen. Und da solltest du halt
Absolut.
schon drauf achten, sie halt, ich sag mal, wie gesagt, eher dieses Premium zu verkaufen. Und ich glaube, du wirst sie halt auch für einen Premiumpreis los. Es gibt immer diesen Contender in der Liga, der sich auch Luxus leisten kann. Und
Ja.
diese extra 5% daneben bezahlt. Und sei es nur, dass du dann halt nochmal irgendwie den extra Romeo Dubs drauf bekommst oder den extra, keine Ahnung, Brian Robinson oder sowas,
Second, ganz ehrlich, ja
der
klar,
sein Running
ja.
Back 5 oder 6 ist und dann lässt du den dir
Ja.
halt geben. Und da, an
Ja.
sowas lassen die wenigsten dann Deal scheitern, ne?
Ja, klar.
Wenn sie halt die Aussicht
Absolut.
auf so ein
Also
tolles
auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
da ist es dann auch so, weil wir auch häufig drüber gesprochen haben oder sowas, da würde ich dann schon halt eben auf dieses eine extra Asset bestehen halt, ne? Weil du bist halt als Rebuilder
Ja.
in dem Falle bei so einem Asset bist du in der besseren Verhandlungsposition. Du musst sie nicht loswerden, du kannst es. Und
Ja.
da würde ich halt dann ruhig auch abwarten. Und dann, wenn du halt jetzt den Preis nicht bekommst, du kannst zu dem Owner wahrscheinlich in 2 Wochen hingehen und den für den gleichen Preis verkaufen. So, das ist halt
Ja.
unwahrscheinlich. Na klar, natürlich, wenn er sich verletzt, der Spieler, ist bei jedem so, dann bist du halt immer der Gearschte. Das ist halt das Risiko, mit dem man dann leben muss.
Ja. Absolut. Also nur einfach so ganz generell prozessual, es ist, glaube ich, einfach ein dummer Fehler zu sagen, den verkaufe ich nicht, weil der ist der ein Grundpfeiler meines Teams für die nächsten 5 Jahre, 8 Jahre. Das ist eine falsche Herangehensweise.
Find ich maximal legitim bei den Top-Quarterbacks tatsächlich, die auch langfristige Verträge haben. Also bei Patrick Mahomes finde ich es legitim, das zu sagen. So bei Josh Allen oder bei Justin Herbert, ich glaube nicht, dass wir da ein großes Down, sei denn Verletzungen, erleben werden. Aber sonst bei allen anderen gebe ich dir schon recht. Also, oder auch ein Deshaun Watson, seien wir ehrlich. Also, das sind so Deals, ne? Dann kannst du vielleicht einen Jamar
Ja.
Chase für einen Deshaun Watson plus traden. Das wäre auch was Interessantes, ne? Du holst
Ja.
dir die Möglichkeit, deinen Wert zu steigern. Und genau, also das wären so Deals, die mir einleuchten. So.
Ja. Das stimmt, das stimmt. Okay, gut. Jetzt haben wir hier noch sehr viel gesprochen. Hast du noch andere, die dir einfallen an sich, so worauf du dich konzentrierst zu verkaufen?
Ja, also da sind es wirklich dann auch Spieler, diese älteren Running Backs, ne? Ich zähle jetzt mal ein paar auf, dass man, also
Ja.
Mixon, Kamara, Chubb, Henry, Barclay, Fournette, Connor, das sind alles Running Backs. Wenn ich rebuilde, dann sehe ich zu, dass ich die jetzt gerade auch, wo Redraft Season ist und jeder sieht, sie gehen in den ersten 3 Runden. So, da ist jetzt die Zeit gekommen, sie zu verkaufen, möglichst dann auch eben diese Injury zu vermeiden. Also das sind so Spieler,
Genau.
ja, Aaron Jones, ne, das sind
Ja.
alles so Spieler, die muss ich jetzt eben loswerden.
Ja, absolut. Ich würde vielleicht noch, ich habe noch was aufgeschrieben. Einmal Hype-Spieler halt jetzt so rund um Preseason und Training Camp. Auf jeden Fall noch mal in Fokus nehmen. Was kriegst du für Jalen Tolbert? Was kriegst du für Romeo Dubs? Gibt es jetzt schon irgendjemanden, der super rattig auf Damien Pierce ist, dass du jetzt schon irgendwie einen 23 Second Plus einlösen kannst? Und dann finde ich, ist es schon, dann kann man sich schon überlegen, ist jetzt dieses Plus, 23 Second Plus überhaupt noch so viel weniger wert als der 23 First, den ich kriege, wenn wirklich alles perfekt läuft, dann kann man sich da auch schon überlegen, zu verkaufen. Schlechte Quarterbacks, die jetzt gerade Starter sind, alle raus, einfach, das bringt dir nichts mehr, die zu halten, da noch auf den First zu warten, der kommt. Ganz ehrlich, Jared Goff wird kein First mehr wert werden, vergiss es ein, also glaube ich einfach nicht dran, deswegen da versuchen weiterzukommen. Und Damien Harris hast du es vorher schon genannt, mit dem Scoring des Vorjahres irgendwie kommen, wenn Spieler halt viele Touchdowns gescored haben. Einfach, es funktioniert halt doch immer noch. Alle sind sehr auf die Points per Game vom Vorjahr, gucken drauf, wer hat einfach völlig überperformt an der Goal-Line. Solche Spieler immer auch im Auge behalten zu verkaufen, denn es ist instabil und wahrscheinlich werden sie ihre Leistung in 2022 nicht wiederholen.
Ja, absolut, ne? Das ist absolut richtig, die auch sehen. Ansonsten vielleicht noch zu nennen, auch so Running Backs, die vielleicht zwar nicht den Top-Wert haben, aber die auch in kürzester Zeit komplett den Value verlieren können. Chase Edmonds wäre da für mich auch ein Spieler, der also aktuell schon als Leadback in Miami gesehen wird, glaube ich auch, aber ja, die Frage ist halt, was ist das
Ja,
wirklich
gut.
wert und ist er das halt
Ja.
tatsächlich, ne? So,
Ja,
das ist so,
in dem
ja.
sind wieder bei diesem 50, 30, 20 Split.
Richtig. Ja, und das ist halt auch
Auch das ist dann ein Leadback.
genau, das ist dann halt Rashad Penny wäre da ja auch der nächste Kandidat. Ne, das sind jetzt
Ja.
nicht die High-Value-Assets, aber das sind so Assets, die können halt in kürzester Zeit alles an Wert verlieren und da probiere ich sie vielleicht jetzt nochmal zu einem angemessenen Preis loszuwerden, wenn es möglich ist.
Und immer, wenn du jemanden loswerden kannst, und gerade wenn du ihn für den Pick loswerden kannst, oder wenn du ein größeres Paket loswerden kannst, bekommst du Roster-Spots und kannst die Shots nehmen auf die Tristan Ebners, Jaden Masons, Jalen Warrens dieser Welt, die am Waiver-Wire rumliegen, die dann mal eine gute Woche oder ein paar gute Wochen haben können und dann auf einmal dann hast du aus nichts Wert gewonnen. Und ich glaube, das ist wirklich halt fundamental wichtig, um nicht 5 Jahre lang im Rebuild zu stecken und dich zu fragen, warum nichts vorwärts geht.
Ja.
Gut, ich glaube, dann haben wir es. Sind wir durch mit dem Thema. Ich freue mich, hat Spaß gemacht und wir hören uns vermutlich dann. Ah, Moment, Moment, Moment. Jetzt fällt mir gerade ein. Alligatormilch hat uns auf Twitter getaggt mit einer Frage und ich würde sagen, das ist ein schöner Abschluss, für diese Folge ein kleines Outro mal. Er fragt: Wer sind eure perfekten Spieler für die Draft-Position? 1.3 bis 1.5. Also es geht natürlich jetzt um Redraft. Wenn an 1.1 Jonathan Taylor und an 1.2 Christian McCaffrey gehen, Phil, wen draftest du denn 3 bis 5?
Lass mich einmal kurz jetzt, bevor ich da was Komisches erzähle, lass mich kurz einmal mir.
Ich
Ja,
kann auch
starte du
starten.
doch einfach mal. Ich muss mal kurz hier.
Also, ich habe es mir tatsächlich auch überlegt. Ich hatte die letzten Tage ein bisschen Zeit für Mock-Draft, so ein bisschen, so den anzuschmeißen auf dem Weg zum Arzt und so weiter. Und dann schön in der Bahn gehockt. Und ich muss sagen, ich glaube, ich nehme an 1.3 Cooper Kupp, an 1.4 Justin Jefferson und an 1.5 Derrick Henry.
Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, dieses Jahr musst du halt irgendwie in der Range. Also ich mag auch Kupp und Jefferson als Unterschiedsspieler. Also Jefferson wäre tatsächlich auch mein Receiver 1, denke ich. Aber ich glaube, ich gehe da, also Ekeler, also ich gehe mit Henry, Ekeler und Jefferson. So in der Reihenfolge,
Ja,
so würde
okay.
ich es jetzt.
Dann doch der Running Back, der Top Running Back, dann doch noch wichtiger für dich.
Ja, bin da, ja, ich glaube einfach dieses Jahr, und dann jetzt verrate ich vielleicht zu viel Draft-Strategie, aber ich glaube, ich glaube, du musst halt dieses Jahr wirklich mit drei Running Backs zum Start beginnen. Ich glaube, dafür
Oh, okay.
führt.
Heiße
Aber,
These.
also, natürlich gut, in der Range ist halt Kelce nicht so, aber manchmal fällt Andrews auch in der zweiten Runde relativ weit. Das könnte auch nochmal interessant sein.
Ja, ich bin froh, dass ich keine Redraft-Advice rausgeben muss aus moralischen Gründen. Deswegen werde ich mich auch in Schweigen hüllen, was meine weitere Strategie
Haha, du
angeht. Denn
Klein.
ich genieße es sehr, dass ich in Sachen Redraft einfach ja mich im mich da bedeckt halten kann. Also zumindest solange, ich will zumindest solange, bis dieser Downset-Talk Bundesliga-Draft war, will ich nichts sagen, weil den will ich rocken. Ich hab schon ein bisschen Bock drauf auf jeden Fall. Redraft hat mich auch wieder ein bisschen gecatcht, wie
Ja.
jedes Jahr 2 Wochen vor Saisonstart. Aber ich habe noch keine Ligen angefangen. Also ich bin nur German Charity Bowl und die Bundesliga.
Ja.
Bisher, das war's.
Ja, ich habe auch nur die Bundesliga, also genau, die Bundesliga und die JIT Champions League natürlich nicht zu vergessen. Das ist
Ah
natürlich
ja,
super
ja,
Flex, ein tiefes Line-up.
ja.
Ja.
Ah ja, das ist mal ganz was anderes, ja.
Ja. Vielleicht brauchen wir noch eine Liga.
Ja, also
Wir
du,
können.
ich wäre jetzt nicht, ich wäre langsam auch nicht mehr
Wir
dagegen.
können
Ich will es nicht übertreiben, aber.
uns ja was überlegen. Wer jetzt bis hierher gehört hat und irgendwas in irgendeinem Channel bei uns im Discord schreibt oder uns eine Privatnachricht schreibt, vielleicht, dann ist es doch nicht so offensichtlich. Die ersten
Ja,
10 Leute,
richtig,
die uns
richtig.
das machen wir jetzt hier
Ja.
on the fly.
Ja.
Die
Genau.
ersten 10 Leute, die uns per PN Redraft schicken, einfach das Wort, einfach das Wort Redraft.
Ja.
Die können mit uns eine Redraft-Liga spielen. Alle Settings und
Das
alles
ist
und so
stark.
klären wir. Also, denke, OneQB haben wir uns mittlerweile zu entschieden, ne, oder?
In
Ja.
Redraft ist es, finde ich,
Genau.
cooler,
Alles Settings klären wir dann in der Liga. Wer die ersten 10, die sich melden, kriegen eine Einladung. Ich mach gleich eine Liga, setz
Nice.
gleich eine Liga auf.
Nice. Stark, stark. Die diesjährige Hörerliga ist quasi so, kann man sich, first come, first
Genau,
serve.
ist der
Stark.
Hint jetzt hier am Ende der Folge. Da werden die belohnt, die bis zum bitteren Ende durchhalten.
Ja. Ich freue mich richtig auf diese Sechs-Mann-Liga. Okay, ja, geil. Sehr coole Idee von dir. Dann würde ich sagen, damit lassen wir es aber jetzt wirklich bewenden. Und ich bin gespannt, mit wem ich dann in dieser kurzfristig anberaumten Redraft spielen darf.
Jawohl, ich auch.
Ich wünsche dir
Alles
was.
klar,
Mach's
bis
gut, Phil.
dann. Ciao.
Bis dann. Ciao, ciao.